Hola, en el programa Radio Z en Nuremberg. Eisenbart y Meisenrad aquí con temas muy interesantes de traducción de todas las partes de todo el mundo en Eisenbart y Meisenrad.
Muy bien. Kann ich dann nur sagen.
Sie müssen jetzt sagen, das war...
Achso, das war Spanisch.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, werte ZuhörerInnen und Zuhörer, hier ist Magdalena Meisendraht zusammen mit ihrem Kollegen Hartmut Kevin Eisenbart, der noch lustig an Regeln herumschraubt.
Sie sollen nicht meinen zweiten Vornamen immer sagen. Sie wissen, mir ist das unangenehm.
Sie hören Radio Z, Sie hören Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, heute mit einer, auf epischen Breite aufgezogener Folge Eisenbart und Meisendraht, das Literaturmagazin aus Nürnberg.
Ja, richtig. Sie hören Radio Z. Heute ist der 28. Juni. Es ist schon wieder Juni, Frau Meisendraht.
Ja,
ist der. Und das Jahr ist schon fast wieder vorbei und wir waren fast gar nie im Studio.
Das stimmt. Das Jahr hat so angefangen, dass man es schnell vergessen möchte. Wir müssen hier auch zusätzliche Hygiene. Wir sind jetzt wieder mal live im Studio und da kommt es immer mit sich, dass es Hygienemaßnahmen gibt. Es wird gerade, Herr Eisenbart hat gerade eine Tube mit alkoholhaltigen Erfrischungen.
Das habe ich noch vom Geburtstag. Habe ich noch das übrig.
Es riecht jetzt so nach Zitrone im Studio, damit Sie auch olfaktorisch dabei sein können.
Wodka-Lemon,
gut, sehr schön. Wir haben ein richtig vollgepacktes Programm. Sie werden uns heute sehr selten hören, denn wir haben sehr viele Texte heute dabei, Herr Eisenbart. Die Produktion dieser Folge kulminiert jetzt an diesem Tag. Zwei Monate haben wir zusammen mit zahlreichen Menschen gearbeitet, um Ihnen jetzt dass die Sendung zum Thema Übersetzungen anbieten zu können.
Nicht richtig, wahr? Wir haben uns viel Mühe gegeben, Texte auf vielen Sprachen zu entdecken, weil wir hatten ja bisher eigentlich immer nur auf Deutsch gesendet, aber wir sind ja, das entspricht ja nicht der Lebenswirklichkeit von uns. Wir sind ja 1000 Sasse, wir zwei.
Wir sind
überall in der ganzen Welt mit unserem Podcast.
Globetrotter sind wir.
Wenn Sie zum Beispiel in Rumänien sind oder in Nordpol, dann können Sie auch unsere Sendung hören. Die Wunder des Internets erlauben uns dies.
Richtig. Und wir haben ganz viele verschiedene Sprachen, also AutorInnen aus allen möglichen Sprachräumen.
Aus allen
Ländern und Sprachhintergründen, sage ich mal.
Richtig.
Und die haben uns jeweils, um das zu erklären, wie das funktioniert, die haben uns jeweils einen Text in ihrer Muttersprache dann quasi geschrieben. Und wir haben dann uns bemüht, eine adäquate Übersetzung dafür herzubekommen.
Ja, manche haben auch selber übersetzt. Das werde ich noch, das werden Sie noch feststellen können, wenn Sie auf unsere Seite, auf unsere Homepage gehen, eisenbartmeisendraht.com. Da sehen Sie dann, wer was übersetzt hat. Wenn nichts dabei steht, dann haben die das selber übersetzt. Aber wir haben diesmal nichts übersetzt. Wir haben ja schon genug Arbeit, immer mit der Sendung. Und ich habe auch wieder Kuchen dabei, wenn Sie schon nachher wollen. Wir hören jetzt mal einen Text, damit Sie sehen, wie das ist vor den Geräten. Ein Text von, ja, wir fangen mal mit Englisch an. Das ist am nächsten an dem, was wir kennen. Wir gucken auch, wir gucken ja unsere Sendungen auf diesen Anbietern, gucken wir auch immer auf Englisch. Deswegen, das wird eine Sprache sein, die Ihnen bekannt vorkommt. Hier kommt ein Text von Dan Reeder.
You're gonna have to tell her where the money went, why you can't pay the rent, where you have to move. You're gonna have to tell her what happened to the car and who those guys are in the living room. Oh, nobody wants to be you. And who's that girl who's been hanging around, the one in the tight tube top with the tattoos? And why is she showing everybody her ultrasound? And what does that have to do with you? Oh, nobody wants to be you. Did you really think you could just move away? How dumb are you anyhow? You know, those guys have their guys everywhere. They're probably watching us right now. You're gonna have to tell her where the money went, where you can't pay the rent, where you have to move. You're gonna have to tell her what happened to the car and who those guys are in the living room. Oh, nobody wants to be you.
Ja, so ungefähr läuft das ab. Und wenn Sie das nicht verstehen, weil Sie nicht aufgepasst haben zum Beispiel oder weil Sie gerade nicht zugehört haben, dann haben wir auch eine Übersetzung dabei. Das würde dann ungefähr so klingen wie das hier.
Keiner möchte in deiner Haut stecken. Du solltest dir verraten, wo das ganze Geld hingekommen ist. Warum du die Miete nicht bezahlen kannst. Warum du umziehen musst. Du musst dir noch sagen, was mit dem Auto passiert ist. Und wer diese Typen im Wohnzimmer sind. Oh, keiner möchte in deiner Haut stecken. Und wer ist das Mädchen, das hier ständig herumhängt? Die in dem weißen Röhrenoberteil und den Tätowierungen. Warum zeigt sie jedem ihr Ultraschallbild? Was hat das mit dir zu tun? Oh, verdammt. Keiner möchte in deiner Haut stecken. Hast du wirklich geglaubt, du könntest einfach wegziehen? Wie dumm bist du eigentlich? Weißt du, diese Typen haben ihre Augen überall. Du weißt auch, dass sie uns wahrscheinlich gerade beobachten. Du solltest dir verraten, wo das ganze Geld hingekommen ist, warum du die Miete nicht bezahlen kannst, warum du umziehen musst. Du musst dir noch sagen, was mit dem Auto passiert ist und wer diese Typen im Wohnzimmer sind. Oh, möglich keiner möchte in deiner Haut stecken.
Das ist die Kunst der Übersetzung und mit dieser Kunst möchten wir uns heute beschäftigen. Frau Meisendrath,
ja.
Sie sind eine Könnerin, eine absolute professionelle Übersetzerin
aus
England.
Yes, it is.
Ja, das heißt, Sie können jetzt auch eine Evaluation machen,
ja.
Eine Qualitätsprüfung. Wie war diese Übersetzung eben, die wir gehört haben?
Ja, es fällt mir auf, dass hier besonderer Wert auf die Wirkungstreue gelegt wurde. Es gibt nämlich einen Part, wo es heißt, nobody wants to be you.
Ja. Ja.
Wörtlich übersetzt hieße das ja, keiner will du sein.
Also eigentlich kein Körper will du sein.
Richtig,
ja?
Richtig.
Wörtlich.
Das ist aber bei uns schief, also das funktioniert nicht, dieses Bild.
Ja.
Deswegen hat der Herr Übersetzer hier in dem Fall ein sprachliches Bild gewählt, was dem am nächsten kommt, nicht
ja.
wahr?
Ja.
Also hier zum Beispiel, keiner möchte in deiner Haut stecken, nicht wahr? But then it would say, nobody wants to be stuck in your skin,
ja.
Nicht wahr?
Ja.
Und das macht ja nun überhaupt keinen Sinn. Also
ja.
Ergibt keinen Sinn. Ach, da ist schon wieder
toll.
So etwas. Nicht wahr? Also es geht ja auch rückwirkend dann bei uns quasi übersetzte Redewendungen aus
yes.
dem Englischen, yes, it is, die bei uns dann landen. Wie zum Beispiel, es macht keinen Sinn. Was
Ach.
Ja im Deutschen keinen Sinn ergibt, nicht wahr? Also da sehen Sie, das Feld ist ganz schön kompliziert und ragt nicht nur in die Literatur, sondern auch in den Alltag hinein.
Verstehe. Ja, das ist ja fantastisch, wie plastisch Sie das schon beschrieben haben. Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Wir haben jetzt Ihnen ja zu Hause an den Geräten ein bisschen erklärt, wie das Ganze stattfinden wird. Wir werden das im Original spielen und in der Übersetzung. Außerdem haben wir Interviews geführt mit ÜbersetzerInnen, die wahrscheinlich auch da sein werden, diese Interviews. Frau Meisendraht.
Ja, das ist doch ein buntes Programm, nicht wahr?
Auf jeden Fall.
Ja, schon. Ich brenne auch schon auf den nächsten Text, denn wir machen ja eine kleine, ganz kurz noch, es fühlt sich ja so ein bisschen wie eine Weltausstellung an, unsere Sendung, nicht wahr? Man schlendert so durch die Sendung an Pavillonen, Zelten vorbei, wo viele Länder...
Pavillon, meinen Sie?
Pavillon. Wo viele Länder ihre kleinen Spezialitäten aufgebaut hat und man probiert dann so ein bisschen von den jeweiligen landestypischen Sachen und hier ist es eben Sprache. Wir probieren jetzt mal die nächste Sprache. Was ist denn die nächste Sprache?
Die nächste Sprache ist Mandarin. Wir haben eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit gestartet mit unseren KollegInnen von der schönen Radio Z-Sendung China Süß-Sauer, dort wurde ein Text, der uns eingesandt wurde, aus Hubei in China, von einer ehemaligen Studentin der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste. Dieser Text wurde übersetzt von Kiwai Wong aus der schönen Sendung China Süß-Sauer und wir hören den Text jetzt im Original. Das heißt, Öhrchen gespitzt, jetzt wird es chinesisch. Viel Freude.
片硝，足以称霸整个厨房。而进到德国人的厨房，可以用四个字来形容：琳琅满目。光是刀具就有几十种，切土豆的、处理牛排的、削芦笋的，还有各种量具、锅具、炖煮锅、意面锅、土豆锅、芦笋锅，仿佛置身于一个超级实验室。德国人的严谨在厨房里也是体现得淋漓尽致。任何一次食物的制作，所用的食材、调味品的分量都必须精确到克。有一次我去朋友家做客，做了一道红烧排骨。当我说到少许盐、少许糖的时候，他很惊愕地问我少许是什么计量单位。我当时哈哈大笑，尴尬地解释道 I'm bisschen。 因为制作工具的繁杂，德国人的厨房在设计上往往更偏向于开放式的设计，空间相对大。家庭主厨们在制作美食的同时，也可以边与家人朋友们聊天。德国厨房不仅仅是传统制作食物的地方，也是朋友聚会、家人休闲聊天的场所。中国人在制作美食的时候，因为烹饪手法的原因，基本采用封闭式的设计，小空间紧凑而有序，小空间不能兼顾娱乐消遣的功能，所以仅限于烹煮食物，这也是两国不同的生活饮食习惯决定的。在人类发展的历史长河中，食物与人的生活总是息息相关，是人们赖以生存的重要来源。中西方饮食在饮食观念、饮食结构、饮食习惯等诸多方面都存在着明显的差异，而且各有独到之处。随着生活质量的提高，人们开始注重健康，已经不再满足于单纯的美味或营养，讲究的是菜肴的味道与营养的双赢。现在的中餐在味道与美观的基础上，开始注重食物的营养搭配与烹饪的科学性，而西餐也在学习中餐对于食物在艺术性上的创造性。通过不同饮食文化的相互融合，美食将不仅仅是一种美食，更是一种情趣，是艺术的享受。不仅让我想起了宋代文学家苏轼《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》里写的那句：雪沫乳花浮午盏，了容蒿笋是春盘，人间有味是清欢。
Das große Prinzip in der kleinen Küche von Nien Cheng. Gespräche über die kleinen kulturellen Unterschiede zwischen dem Westen und dem Osten. Die Zusammenfassung aus den Beobachtungen des Lebens, die Konfuzius in seinem Buch der Riten gezogen hat, ist: Essen, Trinken und der Sex sind die großen existenziellen Begehren der Menschheit. Denn diese beiden Dinge sind die einfachsten und grundlegendsten im Leben eines Menschen. Daher nimmt das Essen, ob im Osten oder im Westen, unter den Grundbedürfnissen wie Kleidung, Nahrung, Wohnung und Mobilität selbstverständlich eine große Rolle ein. Er schreibt zudem: Vor der Entwicklung des Feuers wurden die Pflanzen und das Fleisch der Tiere in ihrem Wesen gegessen. Man aß Blut und Fell. Dies sollte bedeuten, dass die Menschen in alter Vorzeit, bevor sie Feuer zum Kochen der Speisen verwendet haben, das Blut und Fleisch der Tiere nur roh essen konnten. Mit der schrittweisen Entwicklung der Menschheit erreichte man allmählich die Stufe der Zubereitung von Speisen und Getränken. Man fing an, mit allerlei Gerätschaften und Methoden zu kochen und zu garen. Sich der Natur anpassend hat der Mensch, um seinen Körper zu erhalten und zu wachsen, eine Entwicklung vom Rohverzehr von Nahrung im Altertum bis hin zur kultivierten Zubereitung von Speisen vollführt. Im Rahmen dieses Werdegangs hat er auch allmählich eine Kultur des Essens geformt. Bis heute sind die Ansprüche an unser Essen immer höher, die Ansprüche an die Gerätschaften immer ausgefeilter geworden. Daher scheint auch die Küche, in der all diese Speisen zubereitet werden, eine besondere Stellung einzunehmen. Bevor ich nach Deutschland kam, war in meiner Erinnerung in der Küche der Chinesen stets der rauchige Geruch der jeweiligen Familien und Haushalte zu finden. Die offenherzige Natur der Nordchinesen liebt Mehlspeisen. Daher sind in ihren Küchen viele Utensilien für die Verarbeitung von Mehlspeisen zu finden. Dampfkörbe, Teigrollen, Nudelmaschinen. Die Natur der Südchinesen ist reservierter. Sie bevorzugen Suppengerichte. Ihre Küchen beinhalten öfter allerlei Arten von Steingutkochtöpfen, Suppentöpfen sowie diverse nahrhafte Zutaten. Chinesen glauben, dass Nahrung nicht nur eine Notwendigkeit ist, um am Leben zu bleiben, sondern vielmehr eine Kunst. Sie bereitet dem Menschen seelischen Genuss. Chinesen haben Nahrungsmittel tiefgehend betrachtet. Dabei wurden nicht nur ihre Nährstoffe für den Menschen betrachtet, sondern die Aufmerksamkeit auch auf Form und Farbe, Geschmack und Aroma gelegt. Für den Wohlgeschmack der Speisen benutzen Chinesen vielfältige Methoden, wie vorrangig das Braten, Dämpfen, Kochen, Frittieren, Backen und Schmoren. Zudem werden komplexe Formen der Kochkunst verwendet. Bei der Auswahl der Lebensmittel wird auf alles Wert gelegt. Farbe, Aroma, Geschmack. In der Zubereitung stechen besonders Messerschneidetechnik und Hitzekontrolle hervor. Ein Beispiel ist das berühmte Wenzi Tofu aus Yangzhou. Hier wird ein Stück Tofu, das zart wie Pudding ist, mit Hilfe eines chinesischen Küchenmessers in haarfeine Streifen geschnitten, um eine köstliche Suppe zuzubereiten. In der chinesischen Küche kann ein einziges Messer oft für sämtliche Schneide-, Hack-, Reibe- und Schälarbeiten verwendet werden, sodass es als König der Küche über allem thront. Dagegen kann die Küche der Deutschen mit 4 Zeichen beschrieben werden. Voll und glitzernd, soweit das Auge reicht. Allein an Messern gibt es schon Dutzende Arten. Kartoffelmesser, Steak, Spargel, Schälmesser. Darüber hinaus gibt es noch allerlei Mess- und Kochutensilien wie den Schmortopf, den Spaghetti-Topf, den Kartoffeltopf, den Spargeltopf. Es ist, als befinde man sich in einem hochmodernen Laboratorium. Die Genauigkeit der Deutschen zeigt sich auch in einer extremen Form in ihrer Küche. Die Zubereitung jeder einzelnen Speise, die Menge aller Zutaten und Gewürze muss präzise bis aufs Gramm sein. Als ich einmal bei einer Freundin zu Besuch war, habe ich ein Gericht mit rot geschmorten Rippchen gekocht. Als ich von ein wenig Salz und Zucker gesprochen habe, hat sie mich erstaunt gefragt, was ein wenig denn für eine Zähleinheit sein soll. Ich habe damals laut losgelacht und dann ein wenig peinlich berührt erklärt, dass das ein bisschen heißt. Aufgrund der Diversität an Utensilien sind die Küchen der Deutschen in der Planung eher offen und vergleichsweise groß. Die Köche können sich während der Zubereitung der Speisen mit Familie und Freunden unterhalten. Deutsche Küchen sind nicht nur traditionell der Ort, wo Essen zubereitet wird, sondern auch ein Ort zum Freundetreffen und ein Platz für Freizeitgespräche mit der Familie. Chinesische Küchen werden aufgrund ihrer Kochgewohnheiten grundsätzlich eher geschlossen konzipiert. Sie sind eher klein und kompakt, doch systematisch. Wegen der geringen Größe wird die Küche dem Aufenthalt in der Freizeit nicht gerecht, sondern ausschließlich für das Kochen verwendet. Dies wird auch durch die unterschiedlichen Lebens- und Essgewohnheiten der zwei Länder bestimmt. In der Geschichte der Menschheitsentwicklung waren Nahrungsmittel und das Leben der Menschen immer eng miteinander verbunden. Sie sind eine wichtige Quelle, von der die Menschen in ihrem Überleben abhängig sind. Chinesische und westliche Ess- und Trinkkonzepte, Struktur und Gewohnheiten beherbergen in vielerlei Hinsicht offensichtliche Unterschiede und jede Kultur hat ihren eigenen ursprünglichen Platz. Mit dem Anstieg der Lebensqualität fangen die Menschen an, auf ihre Gesundheit zu achten. Längst stillen sie nicht mehr einfach das Verlangen nach Wohlgeschmack oder Nahrhaftigkeit, sondern legen Wert auf die Vereinbarkeit von Aroma und Nährwerten. Die heutige chinesische Küche hat angefangen, auf der Grundlage von Geschmack und Ästhetik die Nährstoffkombinationen und den wissenschaftlichen Charakter der Kochkunst zu betonen. Und auch die westliche Küche hat angefangen, von der Kreativität der chinesischen Küche in ihrem künstlerischen Charakter zu lernen. Durch die gegenseitige Mischung unterschiedlicher Ess- und Trinkkulturen ist die Kulinarik nicht nur eine Kochkunst, sondern eine Vergnügung, ein künstlerischer Genuss. Sie erinnert mich an den Satz aus dem Gedicht des songzeitlichen Gelehrten Su Shi. Schneeschaum und Milchblüten schweben mittags in der Teetasse. Gemüse und Sprossen zieren den Frühjahrsteller. Eine Prise Glück ist der beste Geschmack auf der Welt.
Ja, Ja, entschuldigen Sie an den Hörgeräten. Wir sind über diesen Text ein bisschen ins Schwärmen gekommen, weil diese ganze Erzählung von den Aromen und so, der hat uns jetzt so mitgenommen, dass wir jetzt angefangen haben
uns das gustatorisch zu untermalen.
Ein bisschen Kuchen zu essen. Frau Meisendrath, nehmen Sie doch noch, also ich darf Ihnen unsere Kuchenplatte nochmal erklären. Wir haben Käsekuchen und Schlumpfmuffins von einem Autor, der die Woche heiraten durfte. Da hat er zu viel Kuchen gemacht, weil es dürfen ja nicht so viele Leute hingehen. Eigentlich nur er und seine Frau. Und da war zu viel Kuchen da. Und das andere ist Kirschkuchen.
Ja, ich habe getestet, es ist lecker, aber vielleicht sollten wir uns...
Schön.
Sollen wir noch etwas über chinesische Übersetzungen...
Ja, wir können ein bisschen
darüber reden. Ich habe tatsächlich was vorbereitet. Also es
toll.
Das ist ein kleines Kuriosum. Ich habe mitbekommen, früher, bevor man noch wirklich viel übersetzt hat, das war ja früher auch nicht normal, abgesehen von Bibelübersetzungen vielleicht, dass die besten deutschen Lao-Tse-Übersetzungen von Leuten übersetzt wurden, die kein Chinesisch konnten.
Ach was.
Das stand so im Internet.
Von Martin Luther wurden die...
Nein, nicht von... Herr Eisenbart, Sie verdrehen das doch jetzt nur wieder, wie es Ihnen passt, damit es absurd wirkt. Aber es ist ja auch so, wie es ist, absurd. Aber ich habe was anderes dabei, was auch...
Aber jetzt müssen Sie schon erklären, wie von Leuten, die kein Chinesisch können, oder was? Haben die geraten?
Ja, die haben anscheinend versucht, den Rhythmus einfach irgendwie nachzubilden.
Ja.
Denn Sie haben ja schon gehört, das Mandarin ist ein sehr... von den rhythmischen... Eigenschaften her sehr anders als bei uns, also Betonungen und Rhythmus verhält sich ganz anders als in deutscher oder auch in den ganzen romanischen Sprachen, nicht wahr?
Ja.
Und vielleicht ist damals das Faszinosum auch mehr gewesen, zu versuchen, diese charakteristische Rhythmik abzubilden. Also Sie könnten das ja zum Beispiel auch mal versuchen. Versuchen Sie mal ein deutsches Gedicht vielleicht rhythmisch an ein
Knäb. Zar ein. Knab ein. Zum Beispiel, Röslein.
Ja.
Steh Röslein auf. Wissen Sie, woran mich das erinnert?
Woran?
Cloudrap.
Cloudrap?
Bei Cloudrap wird auch so gerappt.
Ja.
Zah ein, Knab ein, Röslein, stehen.
Yeah.
So, wissen Sie?
Yeah, you got the feeling. Yes, indeed.
Ist das so mit dem Cloudrap?
Ich glaube schon, ja. Man sagt bloß, es ist, ja, Sie kennen den Gucci-Flow, nicht wahr? Den kennen Sie?
Gucci.
Das ist wunderschön, leider nichts für Radio Z, das darf man hier gar nicht sagen.
Ja.
Weil es ist ein Markenname.
Ja.
Und das ist
ja verboten. Es gibt auch andere Modelabels.
Andere Cloud-Rap-Zeilen.
Richtig.
Ja.
Wir müssen uns jetzt leider schon wieder von Ihnen verabschieden für die nächsten 5 Minuten, denn wir haben mit der Übersetzerin sprechen lassen. Von einer neuen Erfindung unserer Sendung. Wir haben diese Erfindung jetzt mal ausprobiert. Vielleicht wird die in Zukunft noch öfter vorkommen. Wir haben einen vollautomatischen Interviewapparat uns gekauft aus dem Internet. Und der hat mit der Übersetzerin des Textes von Nian Cheng gesprochen. Ki Bai Wong wurde angerufen von unserem schönen Puppybot 2000, wir hören mal rein. Bereit, Frau Meisendrath? Sie kennen den Puppybot auch noch nicht.
Ich habe ihn am Flur stehen sehen.
Ja.
Und unser Papagei war ein bisschen traurig, dass er jetzt quasi durch künstliche Intelligenz ersetzt wurde.
Ja, aber haben Sie schon mal gesehen, dass ein Papagei irgendwo anruft? Der kann ja, wenn der den Hörer hält, hat er ihn im Schnabel. Dann kann er weder sprechen noch zuhören.
Das ist schwierig,
Frau Meisendrath.
Mit dem Papagei, ja.
Also,
dieses
Federvieh in allen Ehren, aber hier kommt jetzt das Interview mit Ki Bai Wong. Bitte schön.
Ich spreche mit Ki Bai Wong. Sie ist Redakteurin der Radio Z-Sendung China Süß-Sauer und hat für uns den Text von Nian Cheng übersetzt. Hallo Ki Bai. Was ist deine Muttersprache?
Deutsch und Chinesisch.
Von welchem chinesischen Idiom sprechen wir da?
Mandarin.
Beherrschst du auch andere chinesische Dialekte?
Kantonesisch.
Das ist toll. Und welche Sprache benutzt du am häufigsten?
Ich benutze Deutsch. weil weitem am häufigsten.
Inwiefern unterscheiden sich Chinesisch und Deutsch, Kleiwei?
Im Chinesischen ist es halt sehr bildungssprachlich und poetisch und das ist im Deutschen schwer nachzubilden, oder weil deutsche Bildungssprache anders funktioniert als chinesische. Also im Chinesischen arbeitet man mit, wie du siehst, mit vielen klassischen Gedichten und Redewendungen und philosophischen Vergleichen aus irgendwelchen Büchern, die 3000 Jahre alt sind. Und im Deutschen funktioniert das einfach nicht, weil man weil die deutsche Bildungssprache, die wir benutzen, die eigentlich seit der Aufklärung gibt, sehr viel nüchterner, sehr viel mehr auf Fakten. Und wäre ein Text dieser Art auf Deutsch geschrieben worden, wären da viel mehr Statistik drin.
Na, nicht so frech. Deutsch kann auch blumig sein. Zum Beispiel Raumluftbefeuchter. Das ist doch auch ein interessantes Wort. Schreibst du selbst auch?
Wenn dann nur sehr sporadisch, aber nicht konsequent, nein.
Schade. Mit welcher Sprache kann man was am besten ausdrücken?
Schwierig zu sagen. Ich finde, man hat ja auch eine andere Persönlichkeit, je nachdem, welche Sprache man spricht. Also man drückt sich ja komplett anders aus. In anderen Sprachen benutzt man andere Tonhöhen, andere Wörter, andere Ausdrücke. Im Chinesischen ist es halt sehr, sehr, also ist das Vokabular eingeschränkt. Man müsste eher, man müsste dann entweder graben nach Wörtern oder Neologismen daraus Wörtern, die bestehen, neue Bedeutung zu dichten. Was natürlich auch die Möglichkeit ergibt, dadurch Zusammenhänge zu schaffen. Je nachdem, nach welchen Wörter, also welche Wörter man benutzt, wie man sich ausdrückt. Und ich finde, im Chinesischen kann man halt dadurch ja viel mehr seine Belesenheit darstellen. Deswegen auch diese ganzen Anspielungen auf Gedichte, Redewendungen. Da zeigt sich ja quasi die gesamte Kultur, das gesammelte Wissen der letzten Jahrhunderte, auf das sich die Chinesen beziehen. Jahrtausende. Während Deutsch eine sehr, sehr exakte Sprache gibt. Ich glaube, im Deutschen gibt es einfach sehr viele Synonyme, wo es auf das individuelle Sprachgefühl ankommt, wie man sie verwendet. Also zum Beispiel im Deutschen kenne ich keine einzige deutsche Person, also nicht deutsche Person, also die nicht in Deutschland aufgewachsen ist, die Deutsch perfekt beherrscht Bayer würde sagen, zugereister.
Und umgekehrt ist es einfacher?
Ich kenne schon Deutsche, die Chinesisch perfekt beherrschen, aus dem FF. Im Deutschen ist sehr viel Kopfsache und im Chinesischen, das ist einfach eine höchst emotionale Sprache. Und vor allem, wenn wir im Literarischen sind, also da kann Deutsch ja auch blumig und wenn wir an Goethe und Schiller denken, sein, aber auf andere Weise.
Goethe und Schiller, da ja, ist
höchst
ja,
interessant, Herr
ist ja schon, ja, das finde ich auch. Also ich finde, das hat sich jetzt schon ausgezahlt.
Hat sie auf jeden Fall, haben wir den ZuhörerInnen, glaube ich, mehr vermitteln können, so als wenn wir über das Chinesische gesprochen hätten.
Ja.
Das kann man, glaube ich, festhalten.
Das kann man wohl sagen.
Also eine blumige Sprache. Ich habe gerade noch zum Thema Lao Tse noch was, wenn Sie wollen.
Ja.
Es gibt ja Google-Übersetzer oder auch andere Internetplattformen, die Übersetzungen anbieten.
Ja.
Und es gibt ein Gedicht von Bertolt Brecht über Lao Tse. Kennen Sie das?
Toll.
Kennen Sie das?
Noch nicht.
Es nennt sich Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King auf dem Weg des Lao Tse in die Emigration.
Und dürfen wir das hier lesen oder
Ich habe eine englische Übersetzung dieses Gedichtes.
Ja.
Von Google Translator.
Ja.
Nach Deutsch übersetzen lassen.
Ja.
Soll ich das kurz vortragen?
Ja, natürlich.
Oder wollen Sie zuerst das Originalgedicht und dann die rückübersetzte Übersetzung hören?
Vielleicht hören wir uns nur die neue Übersetzung von Dr. Google an.
Okay.
Weil sonst uns vielleicht die VG Wort. Nee, doch, lesen Sie zuerst das Original vor.
Also das
ist lang?
Nicht, überhaupt nicht lang.
Na gut.
Ist ein Fünfzeiler. Also, als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch nach Ruhe. Denn die Güter waren im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu und er gürtete die Schuh. Das ist das Originalgedicht.
Toll, das ist ja fast ein Limerick.
Das ist fast ein kleiner Limerick, da haben Sie recht, ja?
Ja.
Und wenn man jetzt die englische Übersetzung von John Willetts, der das Gedicht nach Englisch übertragen hat, durch den Google Translator nach Deutsch übersetzen lässt.
Ja.
Das sind ja so kleine lustige Spielchen, die man auch zu Hause gerne
Toll.
Mal nachbauen kann.
Ja.
Dann kommt dabei heraus, einmal war er 70 und bekam brittle. Quiet Ruhestand schien der Lehrer fällig. In seinem Land war die Güte ein wenig geschwächt und die Schlechtigkeit gewann wieder an Boden. Also hat er sich auf den Schuh gebeugt. Das wollte ich nur mal, das passt so perfekt zum Thema China Laozi und wie, da sieht man, wie schlecht doch Maschinen, deswegen bin ich auch etwas skeptisch mit dem Puppy-Bot, den sie angeschafft haben. Maschinen und Sprache, das ist noch nicht so, das funktioniert noch nicht, das weil einfach noch, zu viele Komponenten wichtig sind.
Ja, wir probieren das trotzdem, das ist unser Beitrag zum Neuland, zu der Neuland-Diskussion, Internet und so. Es ist ja auch eigentlich schon auf einem ganz guten Stand. Sie hätten es ja fast nicht gemerkt. Turing-Test und so. Fast hätten sie nicht gemerkt, dass es eine Computerstimme war. Die nächste Sprache, ich weiß nicht, ob Sie dazu auch etwas vorbereitet haben, ist Russisch. Und der Text ist von Natalia Breininger und heißt Drob. Ich weiß aber nicht, was das heißt auf Russisch. Vielleicht haben Sie das vorbereitet. Bitte schön, Natalia Breininger.
Жизнь не складывается в схему смерти. Выстрелы раз, два, три. Скука знобно дробит. Хочется написать сердце, но ведь это будет клише. Любовь уступает место презрению, а может быть вовсе пустоте. Знойно колотится орган крови извне.
Es tut mir übrigens leid, dass wir das Fenster geöffnet haben. Wir müssen hier trocknen, denn es hat geregnet vorhin.
Hinein und ins Studio.
Wir lassen jetzt die Wärme hinaus, dass es außen ein bisschen
trocken wird. Ja, und da außen auf dem Balkon hat sich gerade jemand...
Hat so Auswurf.
Ja, ganz eklig sah das aus.
Seien Sie froh, dass man das nicht sieht im Radio. Na gut, wir machen mit einer Sprache weiter, die ich beherrsche.
Aha.
Sehr gut, wie man im Intro gehört hat. Die Sprache heißt Spanisch. Und wir hören diesmal, weil Sie es ja unbedingt wollen, eine Übersetzung.
Ja, das ist doch, das verspricht doch.
Und zwar von der Autorin selber, Marcela Salas, hat dieses Gedicht selber übersetzt. Nein, stimmt ja gar nicht. Aber sie liest es selber. Bitte schön, Marcela Salas mit ihrem Gedicht.
Mann, wache, weiß sieht das Auge bis zu den Achsen, die die Sterne kreuzen. Und weil sie nahe sind, verbergen sie sich hinter allem, was die Menschen tun. Das Licht ist grell, die Innenräume sind beleuchtet. Es ist der Sturm, der in meine Sinne Ordnung bringt. Meine Augen drehen sich um alles immer. Da ruft mich der Horizont zu einem Ort, an den ich niemals dachte. Ist es die Täuschung, die die Sternenarme zusammenbrechen ließen? Die Auserwählten ziehe sich zurück in eine neue Ordnung.
Das war Spanisch, das war Deutsch. Sehr geehrte Damen und Herren, das war Marcela Salas mit ihrem Gedicht. Wollen Sie gleich die Übersetzung hören, Frau Meisendrath?
Nein, das Original, oder? Das Original, das spanische Original. OST.
Original Soundtrack.
OST mustis imus itis, oder so. Nein, ich würde gerne das Spanische, ich brenne darauf. Jetzt zu hören, wie das im Original klingt.
Ja, wie schrecklich klang denn das auf Deutsch, wollten Sie damit sagen?
Nein.
Deutsch, das ist ja, das gefällt Ihnen mal wieder nicht, Frau Meisendrath. Das ist mal wieder
typisch. Ich möchte jetzt die spanische
Ja, Sie wollen das spanische Feuer.
Das spanische Feuer, nicht ja. wahr? Die Torero-Locken auf dem Kopf, nicht wahr?
Ja,
ein
toll.
Stier rennt jetzt gleich noch durch ihr.
Das sind ihre Vorstellungen von Spanien
ja,
wieder.
Ja, richtig, Tapas essen.
Ja, Stereotype, würde ich sagen.
Und Queso.
Ja.
Nicht wahr? Ja, wieso?
Natürlich.
Gibt es das nicht in Spanien?
Natürlich gibt es das in Spanien, aber es gibt ja auch andere Sachen in Spanien, die es hier auch gibt. Zum
Autos
Beispiel hier ihre Querflöte, die sie da dabei haben. Sowas gibt es auch.
Ach so.
Oder Kuchen. Das ist genauso Spanien. Und das können Sie mal drüber nachdenken.
Na gut.
Wie zum Beispiel während der Text läuft.
Ja.
Wollen Sie mal rein? Ja. So, hier kommt nochmal Marcela Salas mit ihrem Originaltext. Bitte sehr.
Vigilia. El ojo ve lejos. Los ejes que cruzan las estrellas, y porque se hallan cerca, se esconden detrás de todo acto humano. La luz es intensa, se iluminan los muros del interior. Todo es en realidad la tempestad que pone orden en mi frente. Mis ojos giran siempre, se aferran a todo. De repente el horizonte me llama a un lugar que aún no se ha pensado. ¿Será el engaño el que ha derrumbado los brazos de las estrellas? Los elegidos se retiran a un orden nuevo.
Jetzt haben Sie sich fast an Ihrem Kuchen verschluckt.
Sie ja, hätten das zugehört? Jetzt auch nicht thematisieren müssen, dann wären wir jetzt super professionell weitergekommen. Aber vielen Dank auch, Herr Eisenbart.
Schön, wenn alles sehr gut klappt, wie...
Also das war jetzt Spanisch, da war viel mehr Melodie da. Es hat sich richtig angefühlt, der Eisenbahn. Es hat sich einfach richtig
hat sich
angefühlt.
Hat sich für Sie wie jetzt
Musik,
nach...
Das ist ein bisschen
nach,
wie Musik hören, finde ich, für ja. jemanden, der das nicht mächtig ist.
Das ist richtig. Welche Sprachen beherrschen Sie denn?
Ja, also Englisch habe ich ja schon gesagt, nicht wahr?
Das haben Sie schon zu... Gehör gebracht heute. Das ist sehr gut. Ja, schön. Romanische Sprachen kennt man ja für ihren wunderschönen Klang. Zum Beispiel eben Spanisch oder Italienisch.
Italienisch, ja. Sie claro.
Die Sprache der Oper, die Sprache der Sonette, die
Hier,
Sprache
Verdi, Montessori.
Des Eros Ramazzotti zum Beispiel. Das ist, da kann man einfach zuhören, wenn der singt.
Ja.
Im Gegensatz zu Max Giesinger zum Beispiel. Der singt auf Deutsch, das ist ein Manko. Und wir müssen darüber nachdenken, was man damit macht. Was können wir denn damit machen, Frau Meisendorf? Mit der Musik von Max Giesinger zum Beispiel.
Wir könnten sie übersetzen zum Beispiel.
Aha.
Man könnte sie versuchen, ja mal zum Beispiel, das war nicht, oder Andreas Burani oder so jemand,
ja.
Wenn man singt, ich heb ab. Vielleicht
ja.
können Sie das mal schnell auf Spanisch übersetzen.
Das wäre vielleicht
ich
eine
heb
Idee.
Ab.
Ja.
Sagen Sie mal, ich heb ab auf Spanisch.
Muy lejos.
Ich schwebe ganz weit oben.
Sí, claro.
Wie ein Astronaut.
Como un astronaute.
Wie ein Astronaut.
Como un astronaute.
Ein Hoch auf uns.
Bajo de, no, no, de nosotros.
Ein Hochhaushund.
Una casa perro.
An Tagen wie diesen.
En días que hoy.
Sehr schön, Herr Eisenbart. Ich glaube, das ist eine Marktlücke. Dann können wir nicht
ja.
dann das Ganze in... Also es ist
ja.
ein Krach da draußen auf der
ja,
Straße.
Ja, wirklich fürchterlich.
Das ist unglaublich.
Wir haben auf jeden Fall, vorher haben wir das Russische gehört, jetzt haben wir das Spanische gehört. Wir merken, da sind Unterschiede. Sie verstehen nur eines von beiden oder gar keines oder alle drei, wenn sie so klug sind wie Leute, die natürlich das studiert haben. Das ist ja klar. Wir haben auf jeden Fall unseren Anrufbeantworter Puppybot 2000 haben wir losgeschickt, um ein Interview zu führen mit einem Mann, der sowohl slawische Sprachen als auch romanische versteht und übersetzt aus der Originalsprache ins Deutsche. Das ist ein interessanter Mann und wir haben ihn interviewen lassen vom Puppybot. Elmar Tannert, bitteschön.
Hier ist der Puppybot 2000 und ich spreche mit Elmar Tannert. Elmar Tannert ist selber Autor, übersetzt aber gelegentlich auch ganze Bücher. Am liebsten aus der französischen und tschechischen Sprache. Elmar, muss man Dichter sein, um glaubwürdig übersetzen zu können?
Hui, keine ganz leichte Frage. Also ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass mir das zugute kommt, wenn ich übersetze, dass ich eben selber auch schon Bücher geschrieben habe. Aber ich habe noch nie für mich selber versucht, dieses diffuse Gefühl dann so richtig zu artikulieren. Ich habe jetzt Angst, dass ich der pure Übersetzer jetzt kleinreden könnte, was ich gar nicht will. Aber ich glaube, es findet schon so ein Kontakt statt, so zwischen Autorenseele und Autorenseele, aber auf einer Ebene, die schwer fassbar ist. Und vielleicht hat man diesen Kontakt nicht unbedingt als Übersetzer, aber dann sollte man doch zumindest ein versierter Lyrikkenner in seiner Muttersprache sein. Das sollte man natürlich schon.
Ich habe herausgefunden, dass in Deutschland Französisch unterrichtet wird in der Schule, aber Tschechisch nicht. Das ist doch schade, oder? Welche Erfahrungen hast du mit der tschechischen Sprache gemacht?
Da stecken gleich mehrere potenziellen Antworten drin. Wenn man eine slawische Sprache lernt, also in meinem Fall Tschechisch, dann lernt man im Prinzip die anderen zum gewissen Teil mit, weil die slawischen Sprachen an der Wurzel, also in ihrem Grundvokabular, sehr, sehr eng miteinander verwandt sind. Das ist mir spätestens dann aufgefallen, als ich nach 2-3 Jahren Tschechisch lernen zum ersten Mal in Kroatien war und dann zwar Überraschung bemerkte, dass ich eigentlich so Reklameaufschriften oder sonstiges, was man halt so auf der Straße immer lesen kann, dass ich die eigentlich verstehe. Und auf einer Ukraine-Reise habe ich dann auch gemerkt, ich kann mich eigentlich über die lebensnotwendigen Dinge ganz gut verständigen mit den Leuten. Also man lernt mit einer slawischen Sprache eigentlich die anderen mit. So viel zur Praxis. Und das andere ist, dass ich tatsächlich finde, dass ein Fehler ist, diese Sprachfamilie zu vernachlässigen. Für mich war das fast schon auch ein bisschen wie Unterricht in der gemeinsamen Geschichte oder Vergangenheit, also speziell was Deutsche und Tschechen betrifft. Als ich angefangen habe, die Sprache zu lernen, weil man merkt, dass da, ja gut, man entdeckt ziemlich viel Germanismen in der Umgangssprache. Man entdeckt auch, dass die Logik im Sprachbau sehr, sehr ähnlich ist. Also die Syntax, die Idiomatik oder auch das Präfixsystem der Verben, das ist alles sehr, sehr ähnlich dem Deutschen. Also man merkt, dass diese beiden Sprachen durch die doch ziemlich lange gemeinsame Geschichte oder das Zusammenleben in den Böhmen von Deutschen und Tschechen, dass die aufeinander abgefärbt haben. Natürlich mehr das Deutsche auf das Tschechische, auch klar. Aber es ist, ja, wie gesagt, fast wie eine Geschichtslektion. Man begreift das Nachbarvolk mit seiner Geschichte besser, würde ich ganz kühl behaupten. Also bei dem tschechischen Buch, bei dem Traum von meinem Vater, da war so ein kleiner Bodensatz von Vokabular, der schon ein bisschen veraltet war. Das Buch wurde in den 60ern geschrieben und da waren tatsächlich Wörter dabei, also eine kleine Handvoll, die habe ich in keinem Wörterbuch gefunden, also weder analog noch online. Also da war ich dann tatsächlich auf tschechische Freunde angewiesen und die Stelle aber, die ich da ausgewählt habe für unser Gespräch heute, da ging es mir einfach nur darum, Umgangssprache kann ja oft ein Problem sein, also Umgangssprache in der wörtlichen Rede, in der direkten Rede. Und mir fällt auf, dass manche Übersetzer, also natürlich längst nicht alle, aber doch so manche dazu neigen, dann einen deutschen Dialekt zu wählen. Und da denke ich mir, man sollte Sachen verwenden aus der Umgangssprache, die nicht unbedingt dialektgebunden sind, sondern die halt so in ganz Deutschland als Umgangssprache oder in großen Teilen von Deutschland als umgangssprachliche Formulierungen möglich sind. Und man kann natürlich nicht dieselben oder ähnliche Markierungen setzen. Also um auf das Beispiel einzugehen, in den Tschechien ist in der Umgangssprache üblich, männliche Adjektive, die auf Y enden, Velký, Malý, Šťastný und so weiter, die Endung A auszusprechen, also Velký, Malý, Šťastný. Das ist dann so eine typische Umgangssprache-Markierung. Und das geht auf Deutsch außerhalb vom Dialekt natürlich nicht. Aber da habe ich mich dann eben damit beholfen, dass ich in dem Satz an anderen Stellen, also dass ich sowas unterbringe wie eh für sowieso oder ohnehin oder nix für nichts. Man muss es einfach dann halt ein bisschen anders gestalten. Es soll die Umgangssprache rauskommen, aber kein Dialekt.
A když už jsem tak daleko, maminka, když jsem byl menší a měla na mne vztek, ráda říkávala, že jsem po otci a zrovna jako on a bude ze mne niemand. A neuživím rodinu, že i on měl plno vědomostí, ale neuměl jich využít a že bychom nejspíš za války umřeli hladem, kdyby ho nedonutila, aby vyráběl ty parfémy a esence a pokoutně neprodával. Ovšem už klíbla se. Nikdy jsem ho donutila, aby je prodával sám. Tohle jsem musela zastat já. A i kdyby chodil, nic by býval neprodal, byl nepraktický. To byl nepraktický člověk.
Und wenn ich schon so weit bin, als ich noch kleiner war, pflegte Mama, wenn sie auf mich wütend war, zu sagen, dass ich nach meinem Vater geraten sei und ganz genauso wäre wie er, dass aus mir ein Nichtsnutz würde, der unfähig ist, eine Familie zu ernähren. Ebenso sagte sie, dass auch er den Kopf voller Wissen gehabt hätte, aber unfähig gewesen wäre, daraus etwas zu machen und dass wir wohl während des Krieges verhungert wären, wenn sie ihn nicht gezwungen hätte, diese Parfums und Essenzen herzustellen und heimlich zu verkaufen. Freilich habe ich ihn niemals dazu gezwungen, sie selber zu verkaufen, feixte sie. Das musste ich schon selber hinkriegen. Und falls er doch zu den Kunden gegangen wäre, dann hätte er eh nichts verkauft. Er war unpraktisch, sagte sie. Ein unpraktischer Mensch.
Du sagst, die französische Sprache stelle dich vor das Problem, dass man sie nicht wörtlich übersetzen kann, da die Formulierungen im Deutschen drohen, gestellt zu wirken. Wie löst du dieses Problem?
Ja, wie löse ich das? Also da muss ich zugeben, da bin ich dann tatsächlich, wie soll ich jetzt sagen? Also in diesem Beispiel, da hatte ich ohnehin den Eindruck, dass der Autor, also da geht es um eine Sache, die eigentlich schon klar ist. Also das war eigentlich ein redundanter Satz. Und da hatte ich den Autor im Verdacht, dass er den aus reiner Sprachverliebtheit dann noch untergebracht hat, also bei dem Gehen da auf dem, wo sie Wahl haben, entweder auf diesen rutschigen Wegen zu gehen oder durch den Schnee zu stapfen, wo er meint, naja, das, was wir an Gleichgewicht gewinnen würden, wenn wir da auf den Weg gehen, würden wir auch wieder dann draufzahlen oder bezahlen an Erschöpfung und so weiter. Ist ja noch so ein Bonmot extra, das vielleicht auch, ich weiß auch nicht, seiner gewissen Sprachverliebtheit geschuldet ist. Und da habe ich dann, also das ist eine Stelle, über der habe ich jetzt dann wieder gebrüht, wieder anders formuliert, bis ich mir gedacht habe, nee, also diesen Sprachverliebtheitstick, den kriege ich da einfach nicht rein und habe dann beschlossen, dass ich da einfach das dem Tonfall, das eigentlich kann ich schon fast sagen, dem Rest des Buches oder halt dem überwiegenden Teil des Buches angleiche, wo der Ich-Erzähler eigentlich eine die relativ einfache Sprache von so einem einfachen Soldaten spricht und habe da also schweren Herzens zwar, aber dann doch darauf verzichtet, so diese, diese lässige Eleganz, die da in dem französischen Satz drin steckt, das richtig ins Deutsche reinzubringen.
À présent, il nous fallait sortir de la route, suivre des chemins à tracteur et chercher dans la forêt. Là, on ne risquerait plus de tomber dans les ornières glacées, mais on s'effoncerait dans la neige. Ce que nous allions gagner en équilibre, nous allions le payer en fatigue. Ainsi, on prit des chemins. Quand ils traversaient des bois, nous regardions à travers les arbres. Nous cherchions de la fumée. Parfois, nous allions voir de plus près des traces ou quelque chose qui nous étonnait entre les arbres. Puis, nous revenions sur nos pas. la croûte de neige cédait. Parfois, nous trébuchions. C'est difficile de marcher dans la neige.
Zuerst mussten wir also die Straße verlassen, den Traktorspuren folgen und den Wald absuchen. Dort lief man nicht Gefahr, in gefrorenen Wagenspuren auszugleiten, aber man sank bei jedem Schritt in den Schnee ein. Wir würden also weniger balancieren, aber dafür mehr stapfen müssen. Wir hielten uns daher lieber an die Wege. Wenn sie kleine Wälder durchquerten, spähten wir zwischen die Stämme. Wir hielten Ausschau nach Rauch. Manchmal sahen wir uns eine der uns nächstgelegenen Spuren genauer an oder gingen zu einer Stelle, an der wir etwas Auffälliges gesehen hatten, um dann wieder zu unseren eigenen Fußstapfen zurückzukehren. Manchmal gab die Schneekruste nach und wir gerieten ins Straucheln. Durch den Schnee zu gehen ist keine leichte Sache.
Elmar Tannert, siehst du Übersetzung als Übertragung oder eher als eigenständige Dichtung?
Ja, eine Frage, die ich mir selber oft stelle. Also ich stelle sie mir in anderer Form. Ich überlege mir manchmal schon beim Übersetzen oder spätestens dann, wenn ich den Eindruck habe, so, jetzt ist das Ding fertig, dann denke ich mir, was wäre jetzt eigentlich, wenn jetzt zeitgleich noch jemand anderer genau dieses selbe Buch übersetzt hätte und wir würden jetzt diese beiden Versionen vergleichen und es wäre unglaublich interessant, was da für Unterschiede, für Abweichungen jetzt dazu entdecken wären. Also insofern, also man muss damit rechnen, dass da natürlich zwei verschiedene, möglicherweise ähnliche natürlich, ja klar, aber doch unterschiedliche deutsche Texte rauskämen und insofern ist es dann wirklich auch eine Nachdichtung oder neue Dichtung. Ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite, also es gibt schon, ich versuche natürlich schon, so gewisse Elemente so gut wie möglich rüberzubringen. Mich hat es ein bisschen gewundert, als ich, das war im Nachwort zur neuen Schweig-Übersetzung, die vor ein paar Jahren rauskam, wo der Übersetzer meinte, er hatte im Schweig diese unglaublich langen Sätze, mit der man da vor sich hin fabuliert, die musste er ihm sogar nehmen, weil im Deutschen ginge das gar nicht, dass man die Sätze so lang konstruiert und so weiter. Und der Karol Sidon in Traum von meinem Vater, der erlaubt sich an zwei oder drei Stellen im Buch, wo eine bestimmte Atmosphäre heraufbeschwören will, wo sie an bestimmte Kindheitsszenen erinnert. Er baut auch einen Satz, der über eineinhalb bis zwei Seiten geht. Und da habe ich dann tatsächlich mein Möglichstes getan, um auch im Deutschen das so zu konstruieren, dass man tatsächlich diesen L-langen Satz da möglichst rüberbringt. Ja, also man versucht da immer so einen Weg zu gehen, dass man schaut, dass man bestimmte Elemente, die der Autor gewählt hat, wirklich so möglichst adäquat auch konstruiert, ohne natürlich auch wieder, dass es bei uns unnatürlich klingt, wenn man dann woanders sagt, okay, da muss ich halt notgedrungen ein bisschen freier werden und da ist es, das ist da wohl der Schritt in die, mehr in die Dichtung als Übersetzung.
Elmar, ich persönlich, so ganz privat als Computer, gehe oft in mich und frage mich dann, wie modern darf eine Neuübersetzung sein?
Ich denke zum Beispiel bei die Shakespeare-Neuübersetzung vom Frank Günther, die ja sehr hochwertig ist, die hat sicherlich ihre Berechtigung, weil das Theater, das auf die Bühne kommt, das sollte schon sprachlich, denke ich, unserem Ton ein bisschen angenähert werden. Das ist eine. Dann gibt es aber auch Fälle und da bin ich bei der, da streife ich jetzt nochmal diese neue Schweig, oder vielmehr ich spreche nochmal genauer diese neue Schweig-Übersetzung. Ich habe tatsächlich mal so ein paar Passagen dagegen gelesen, also die alte Übersetzung von der Grete Reiner und dann die neue, und habe mir den tschechischen Text gegen gelesen. Und da denke ich mir, was da geschehen ist, ist ein völliges Unding. Also der Übersetzer, der sagt halt, ja, wenn man diese alte Übersetzung liest, dann denkt man, da unterhalten sich zwei Leute miteinander, die nicht richtig Deutsch können, aber im Original reden die ja in ihrer Muttersprache. da mag er recht haben, und die Grete Rainer, die stand wirklich vor einer schweren Aufgabe, dieses Tschechisch, das da gesprochen wird, dann in adäquates Deutsch zu übersetzen, und hat sich eben für die sogenannte Bümakeln entschieden, was halt auch eine Notlösung ist. Aber was der Neuübersetzer gemacht hat, ist eigentlich meiner Ansicht nach viel schlimmer. Denn wenn man jetzt den Schweig dann quasi so beim Lesen reden hört, dann klingt er wie ein Norddeutscher von heute. Der lässt also seine Figuren sehr oft im Präteritum erzählen, was er eigentlich keiner macht, wenn er mal erzählt, ich erzähle nicht im Präteritum. Ja, ich sage eher, ja, gestern bin ich einkaufen gegangen und dann habe ich und so weiter. Ich sage eher nicht, gestern ging ich einkaufen und dann, es klingt schon wieder Norddeutsch, ja, also die Norddeutschen machen sowas eher, aber der Schweig ist halt keine norddeutsche Gestalt, also der Schweig ist aus diesem alten K&K-Kulturkreis. Und da gehört er auch hin. Und da hat zugänglich machen eigentlich keinen Sinn, wenn ich den so verfälscht dann im Ohr habe, also so Neudeutsch, und dann, ja, und dann guckte ich eben mal und so weiter. Also so hat er keiner damals geredet. Das ist so eine Piefke-Sprache. Und dann jemand aus dem alten K&K Österreich so reden zu lassen, wie die denken, dass er Piefke spricht, das ist völliger Quatsch. Also da zerstört man die Figuren.
Gibt es auch Gegenbeispiele?
Das mag bei manchen funktionieren, beim Schweig hat es nicht funktioniert. Ja, anders als wenn ich so vergleichslese, auch bei, ja, gerade bei Meister Margarita, da fällt mir noch ein, dass da der Übersetzer gemeint hat, die slawischen Sprachen, die kennen keinen Konjunktiv der indirekten Rede. Da gibt es also keinen. Er sagte, er habe und er sei und so weiter. Das ist dann unbekannt. Das heißt also auch das, was ich so jetzt quasi indirekt wiedergebe, sage ich im Indikativ. Und der meint, ja, dadurch klingt es halt auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen ungeschliffener, etwas grober vielleicht, wenn man so sagen will. Und für den ist der Normalfall, und das sollten dann auch dann bei uns den Normalfall nehmen und nicht meinen, wir müssen jetzt diesen unmittelbaren des slawischen Klang dann ins Deutsche übersetzen, weil das, ja, klingt das für uns ungewohnt, wenn das für den slawischen Muttersprachler eh der Normalfall ist.
Danke, das war Elmar Tannert. Alle ab.
Ja, das war der Papi-Bot mit seinem Interview von Elmar Tannert zum Thema Übersetzung. Und Sie wissen es zu Hause, Sie warten schon darauf. Es ist fast soweit. Es ist soweit. Der Song um Gans ist jetzt fast da. Also eigentlich könnten wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, Frau Meisendraht, aber wir müssen ja auch
durchkommen.
Dann machen wir doch noch einen kurzen Text, weil der sehr kurz ist. Und dann können wir den Song um Gans spielen. Bitte schön.
Сті, хі казались я, каремспа сенія, обла стю, облакам, где можна быть.
Aus der Zeit gefallen, Christo, Christo. Du kannst doch nicht alles einpacken, Christo, Christo. Es ist keine Zeit für Verpackungen. Wir sind modern, wir schmeißen einfach alles auf die Straße. Oh, Christo, Christo. Hast so viel eingepackt, doch nicht alles, alles, alles, alles, zum Beispiel nicht.
Du hast zum Beispiel, du hast vergessen, die ganzen Sachen, die Unverpacktläden zum Beispiel, die hättest du mal einpacken können, die Die stehen da einfach rum und ist nichts drumrum. Oder damals, als die, die Dresdner Frauenkirche zum Beispiel, die hast du nicht eingepackt. Christo, wir brauchen dich. Jean-Claude Christo, wir vermissen dich. Hier zum Beispiel dieses Virus einpacken und den vielleicht die ganzen rechtsradikalen Kräfte in Deutschland, die können wir auch einpacken. Du hättest uns wenigstens eine Anleitung da lassen können, wie man das Sachen einpackt und wo bestellt man eigentlich die. Das sind ja unglaubliche Mengen an Stoff oder. Und Plastik wollen wir eigentlich auch verbieten, aber vielleicht fällt dir was anderes ein, wo man was Sachen reinpacken kann. Vielleicht. Ja, meld dich.
Christo!
Eisenbahn, da kommt ja Gänsehaut auf.
Ja, das war unser Lied auf jeden Fall. Um ganz für wem die Stunde schlägt.
Ja, Christo hat viel eingepackt. Ich habe gehört, sein Werk soll jetzt noch verendet werden. Der Arc de Triomphe, also der Triumph. Triumph.
Ja.
Triumph mit Trumpf. Einem Nasallaut. Ja. Der wird jetzt doch noch eingepackt, obwohl er jetzt nicht mehr
Toll.
Da ist. Aber
Freut
das nur
mich.
Am Rande. Herr Eisenbart, ganz kurz, wenn wir noch ganz kurz Zeit zu moderieren haben. Ich habe nämlich gerade bei dem Interview, weil ich nämlich eine aufmerksame Zuhörerin bin,
ich
auch gepasst, da hat Herr Elmar Tannert davon gesprochen, wie das mit den Shakespeare-Übersetzungen ist.
Ja, richtig.
Ich habe was Kleines vorbereitet, wenn Sie wollen.
Toll.
Ich habe eine kleine Passage aus Shakespeare mitgebracht, von Shakespeare geschrieben.
Ja.
Und davon zwei Übersetzungsvarianten, um mal diese Bandbreite abzudecken. Wollen wir das vielleicht kurz durchspielen? Oder?
Sehr gerne. Wir hören uns als kleinen Trenner, hören wir uns noch einen Text von Natalia Breininger an. Und dann sind wir gleich frisch zurück für ihr kleines Shakespeare-Experiment. Ja. Viel Spaß, bis gleich.
Atheist Prayer. А давай постоим, покурим у окна 13-го этажа. Порвем нить, связки жизнь, как струны, старые скрипки, как тьма, разрывает в клочья остатки дня. А давай постоим в обнимку с осадком дыма в легких и огня и спасем друг друга, как от тьмы спасает луна. А давай помолчим и сдуем убого ресницу со щеки, прикоснемся дыханием друг к другу, губы молча отдохнут на виске. А давай постоим и спрыгнем в обнимку после выкуренной с 13-го этажа, не рассчитывая на чудо, а всего лишь на рассвет грядущего дня. А давай не умрем, не воскреснем, как Христос, и не станем ничем святым, а всего лишь будем шепотом или волнами на песке.
Ja. Wir haben heute babylonische Sprachverwirrung in der Sendung.
Ja.
Und wollen ein klein bisschen Klarheit mit einer Übersetzung reinbringen. Das ist unser Thema.
Ja, richtig.
Ich habe, wie gesagt, wir haben das Beispiel Shakespeare. Ich war einer der großen Literaten, der Weltliteraten, nicht wahr?
Ja.
Hat das Englische geformt wie kein zweiter.
Ja.
Und auch ist bei uns in Deutschland sehr, sage ich mal, anerkannt.
Ja.
Weil es so viele Shakespeare-Übersetzungen gibt. Also aus allen Zeiten, aus allen Schichten wurde Shakespeare übersetzt.
Ja.
Und ich habe eine kleine Passage, wirklich einen ganz kurzen Ausschnitt aus deinem Drama Measure for Measure.
Aha.
Ich war?
Das ist
Also ein Maß, eine Maß für eine Maß.
Ach, Measure.
Richtig. Und zwar aus ersten Akt, Szene 2, da spricht Lucio mit einem Gentleman. Nicht wahr? Und das trage ich jetzt mal erst auf Shakespeare-Englisch vor.
Ich mache mal die Musik ein bisschen
und leiser. Und dann können Sie das erstmal wirken lassen. Und dann rede ich mal darüber, was man daraus alles ziehen kann. Also, thou concludest like the sanctimonious pirate that went to the sea with the Ten Commandments, but scraped one out of the table. Lucio sagt, thou shalt not steal. Der second gentleman sagt, ay, that he raised. Und dann Lucio, yep, that's the one. And the first gentleman sagt dann, right, because that commandment would have put the captain and his pirate crew out of business. They went to sea to steal.
Toll.
Jetzt habe ich hier gerade schon das Wort, um das es sich hier dreht, ist nämlich steal, nicht wahr? Aha. Also die Piraten sind auf die See gefahren, um zu stehlen, ja. Nicht wahr? Das wissen sie alle, da kommen sie noch mit. In der Übersetzung...
Ja, Caliban, oder?
Von
Caliban.
Ja.
Von The Tempest, von The Storm.
Ja. Jetzt warten Sie mal. Jetzt hat Friedrich Gundolf, das ist eine sehr alte Übersetzung, hat Folgendes aus dieser Passage gezogen.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Friedrich nach Gundolf. Ja, Lucius sagt, du schließt wie der gottselige Seeräuber, der an Bord ging mit den 10 Geboten. Nur eins kratzte er von der Tafel. Der zweite Edelmann sagt, du sollst nicht stehlen. Lucius sagt, ja, das schabte er weg. Der erste Edelmann sagt, freilich, das war ein Gebot, um den Kapitän und den anderen aus ihrem Beruf zu gebieten. Sie zogen aus, um zu stehlen. Also, das wäre jetzt die klassische althergebrachte Übersetzung. Ja. Und jetzt möchte ich eine moderne Übersetzung mit vortragen, die die sprachliche Tiefe des Ganzen noch wesentlich mehr verdeutlicht. Jetzt muss ich bloß kurz gucken. Hier ist sie. Frank Günther, kennen Sie vielleicht persönlich?
Kenne ich natürlich. So. Wir sind alte... Trinkkompanie.
Na, sehen Sie. Und dieser Mann macht aus dieser Passage Folgendes. Du redest wie der fromme Seeräuber, der aufs Meer schiffte, mit den 10 Geboten unterm Arm, aber eins davon war ausgekratzt. Der Edelmann sagt, du sollst nicht schiffen. Der Lucius sagt, hör auf zu seichen, du Pinkel. Nein, du sollst nicht stehlen, hat gefehlt. Und dann sagt der Edelmann, das war aber auch ein Gebot, um den Käpt'n und seiner ganzen Blase jeweils das kleine Geschäft zu verbieten. Die waren schließlich nicht zu Schiff, um zu schiffen, sondern um zu stehlen. So.
Steht das wirklich da?
Das steht wirklich da.
Nee.
Und jetzt fragen Sie sich natürlich, aber da ist doch jetzt irgendwas schiefgelaufen. Wir haben in dem einen Text, da geht es darum, ob man das quasi predigt, was man tut.
Ja. Wein trinken und Wasser
richtig,
saufen.
Richtig. Und in der anderen Passage geht es darum, dass man halt sich entledigen muss auf See.
Auch aber mal. Ist es eine Ambiguität? Ist es ein zweideutiges Wort? Stale?
Ja, jetzt passen Sie auf. Das ist nämlich, ich habe das vorhin schon ein bisschen einfließen lassen.
Aha.
Es handelt sich, der Witz an der Passage ist, das Wort Steel wurde im viktorianischen Zeitalter als stale ausgesprochen, was so viel wie pissen heißt.
Aha.
Und wenn man diesen Hintergrund nicht hat, also Herr Gundolf wusste das wahrscheinlich nicht, nehme ich jetzt mal an, dann fehlt diese Bedeutungsebene gleich ganz.
Hochinteressant.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind wir als... In der heutigen Zeit sind wir vielleicht mit unseren 10 Übersetzungen, da gibt es ja ganz viele weitere Variationen davon,
natürlich.
Haben wir da nicht vielleicht sogar einen besseren Zugriff zu diesem Originaltext als ein Muttersprachler, der das Shakespeare-Englisch nur liest?
Weil wir das Internet dazu noch haben. Wir können gucken, was es noch gibt.
Naja, wir müssen uns nicht drum kümmern, ob stale, steal oder stole ausgesprochen wird, weil uns der Übersetzer, Herr Günther, das ja abgenommen hat. Dabei den Text allerdings verändert.
Weil er es übersetzt hat.
Ne? Ich finde es ein sehr schönes Beispiel, das verdeutlicht, wie man weit weg sein kann von dem Original, aber gleichzeitig, also es ist unglaublich kompliziert, diese
aber schön.
Aber auch schön, nicht wahr?
Sehr schön.
Ja.
Dankeschön, also, Frau
Meisendorf. Das wollte ich nur
mitbringen. Kommt da auch, das sagt man ja im schottischen Englisch, pissing the night away. Das heißt, dass man die Nacht durchmacht.
Dass man die Nacht stiehlt, nicht wahr?
Also, die stehlen, ja.
Ja, richtig.
Kann das sein. Oder Def Leppard. Das wird ja ganz anders geschrieben, als es ausgesprochen. Es wird dir genauso geschrieben. Aber Led Zeppelin, dass man nicht denkt, das heißt Led Zeppelin.
Ja, weil es, ja.
Weil die... Lead heißt ja nicht auf Englisch.
Ja, Lead also, hieß ja auch Blei.
Blei, genau, deswegen Lead.
Nein, Lead hieße Blei. Also Lead, jetzt sind wir ein bisschen auf dem Holz.
Lead the Blei Lied.
Led Zeppelin, Bleizeppelin.
Sie können sich an deshalb dieser interessanten Diskussion beteiligen, wenn Sie bei uns anrufen. Aber ich kann nicht versprechen, dass wir hingehen, weil wir haben viel zu viele Texte noch.
Was hören wir denn jetzt?
Richtig, wir hören jetzt einen Text von einem türkischen Autor. Sülküf Kurt hat einen Text eingesandt. Und wir haben eine ganz besonders interessante Übersetzung zu bieten. Mhm. Was für eine Übersetzung, das werde ich nach dem Original Ihnen quasi anbieten. Also werde ich Ihnen erzählen, wenn Sie möchten. Sie können jetzt abstimmen, ob Sie das nachher hören wollen. Bitteschön.
Bittiğinde baştan yol çizgisi. Karşıya geçmeye bekleyen insanlar, kırmızı ışığa takılanlar, aralardan geçenler, yeşil bir uyarı almadan geçmeyenler, arabalar, kornalar, bize bir müziğin eşlik ettiğini gösteren kulaklıklar, solgun yüzler, yeni ütülenmiş gömlekler, birkaç gündür yıkanmadan giyilen kotlar, bir isyandan gelen sigara dumanı, parfüm kokuları, incitmeyen güneş, sesler ama hep sesler. Biraz öncesinde kıyamet kopsa da belediyecilik anlayışıyla temizlenmiş olabilir bütün mekanlar. Bizi hayattan, hayatı bir diğerinden koparan bütün noktalar, betonlar ve ışıklar. Karşıda doğayı unutmamızı engelleyen ağaçlar, altları plastik ilmeklerle birbirine ve toprağa yapıştırılmış çimenler. Islaklığını güneşle daha fazla alımlı kılmaya çalışan yapraklar, sabahın o saatinde bankta oturanlar, önlerinden geçip işlerine gidenler, yüzler ama hep yüzler. Nefes darlıklarımız, bağlandığımız sevinçler, yeni alınan ayakkabılarımız, daha güzel görmemizi sağlayan bütün kıyafetler, bir düşünceyi adımlarla içimize sindirdiğimiz kısa yollar, yürüyüşler, haklarında konuştuğumuz insanlar, kafede yemek yerken haklarında konuştuğumuzdan bir daha hiç haberi olmayacak insanlar. Bir daha dinlenmeyecek kadar çok dinlediğimiz ve bıkana kadar dinleyeceğimiz müzikler. Kapaklarını aklımıza kazıdığımız ve hep onlara yeni hikayeler kattığımız kitaplar. Suskunluklar ve hep susa kalmalar. Bizi var etmeyecek her şeye reddedişimiz. Çemberin içinde bir çember ve bir çember daha. Hiç durmadan ördüğümüz çemberler, dengeler, ifadesini değiştirdiğimiz o kısa etki anlarını arayışlarımız. Çok güvenmesek de dostlarımız. Sırlarımızı onlara hiç anlatamayacağımız ama mesela hastalığımızı paylaşabileceğimiz arkadaşlarımız. Çocuklarının her anını hiç usanmadan ve aynı cümlelerle tekrar etmekten hiç bıkmayan ama asla aynı zamandan bahsettikleri bilmeyen anne babalar. Üniversiteye yeni başlayan ve henüz düzenli davranmayı ihmal etmeyip dolmuş şoförüne adres sorarken bölümünü de söyleyen ve hepimizin onu ayakta alkışlamasını bekleyenler. Bir sonraki yıla kaldığı derslerle başlayan ve okul üniforması diye bühemlik kuşandıklarını belli eden üniversiteliler. Her köşe başında kurulmuş tezgahları, yorgunlukları ve tükenmeyen, tüketmemeye çalıştıkları ümitleriyle güne başlayan emekçiler. Tezgahta duran iyi yaşam dilekleriyle işine yetişmeye çalışanlar, koşanlar, koşturanlar, koşamayanlar. Her yeşil ışıkta yüreğimizin depreşmesi, bir hayali yanımızdan geçerken görüşümüz, bir an zaman dursa, bir kırmızı ışık yansa saatlerimize, nereye gideceğimizi unutsak, monologlarımız kesilse, sadece gözlerimiz kalsa geriye. Otobüslerdeki insanlar yollara inse sonra, hafif bir rüzgar çıksa, ellerimize tuttuğumuz ders notları yollara, parklara dağılsa. Tüm tezgahlardakilerini döksek, isyan bu açlığımıza karşı, boğazımızı sıkan kravatlar sökülse, hepimiz ayakkabılarımızı çıkarsak, İleride bir yerlerde bir müzikle eğlenen insanlar görsek, her köşe başında ya da taksiciler bir yanımızda, durakta bekleyenler en önümüzde. Kimse kimseyi tanımasa ama yine de mutlu olsa. Sonra koca bir meydanda buluşup bildiğimiz her şeyi unutarak öylece bakınsak ve hep ümit etmeye başladığımızda yeşil ışık yansa. Kaldırımlar, bittiğinde başlayan yol çizgisi. Karşıya geçmeyi bekleyen insanlar, kırmızı ışığa takılanlar, aralardan geçenler, yeşil bir uyarı almadan geçmeyenler, arabalar, kornalar, bize bir müziğin eşlik ettiğini gösteren kulaklıklar, solgun yüzler, yeni ütülenmiş gömlekler, birkaç gündür yıkanmadan giyilen kotlar. Bir isyandan gelen sigara dumanı, parfüm kokuları, incitmeyen güneş, sesler ama hep sesler. Sussalar belki bir an belki de, ikinci bir ışığa kadar beklerken geçen bir ömür, ömürlerimiz. Yine de bekler miydin diye sorulan, cevabını bugün bile veremediğimiz sorular. Cevapları sonsuza kadar uzanacak sessizlikler, bizi zamana, zamanı bize hapseden sıkışmalar. Yeşil ışık yanacak birazdan, gitmeliyiz.
Ja, das war Sülküf Kurt mit seinem Text Kisa Devre. Und der wurde übersetzt von, das ist eine ganz besonders interessante Geschichte.
Ach so?
Ja. Und zwar die Übersetzerin, die kann zwar Türkisch, weil das ist die Muttersprache.
Okay, also es ist eine türkische muttersprechende Person, ja?
Richtig.
Okay, ja, das, soweit ist das ja auch nichts, also verwunderlich.
Ja, aber sie kann ja nur Englisch.
Ach so, und es sollte aber auf Deutsch übersetzt werden.
Ja, ich habe mir halt gedacht, dass wir alles in Deutsch übersetzen.
Ach so.
Und nicht dann in Englisch.
Ja, und das ist aber dann ein Problem, oder?
Ja, das ist kein Problem.
Ach so. Was ist denn dann? Was hören wir denn jetzt dann?
Also es ist kein Problem, weil ihr Freund, der spricht hervorragend Englisch und aber auch Deutsch. Das heißt, es ist eine Übereck-Setzung.
Ah, okay, verstehe. Also ähnlich wie bei unserem Bertolt Brecht-Text.
Richtig, aber in gut.
In gut, okay, ja. Alles klar. Ohne Computer. Alles Mensch, handgemacht. Handgemachte Übersetzung.
Handgemacht. Nicht, mit dem eigenen Gehirn.
Okay, alles
von
klar.
Von zwei Leuten aber. Also doppelt so gut wie die andere Übersetzung.
Verstehe. Ja, dann genau. Hören wir das doch jetzt einfach.
Genau. Asle Urlu und Tobias Schneider haben diesen Text ins Deutsche übersetzt. Da heißt er Kurzschluss.
Kurzschluss. Die Bürgersteige. Die Straßenlinie, die beginnt, wo jene enden. Die Leute, die darauf warten, die Straße zu überqueren. Diejenigen, die im roten Licht stecken bleiben. Diejenigen, die sich an anderen vorbeiwinden. Diejenigen, die nicht passieren, wenn sie kein grünes Licht sehen. Autos, Hupen. Die Kopfhörer, die uns zeigen, dass Musik uns begleitet. Die blassen Gesichter, die frisch gebügelten Hemden, die Jeans, die getragen und seit Tagen nicht gewaschen sind. Zigarettenrauch, der nach dem Aufstand aufsteigt. Parfümdüfte, die Sonne, die nicht juckt. Das Gedröhne und immer das Gedröhne. Diese Orte, die nach Gemeindestandard gereinigt aussehen, obwohl einige Momente zuvor Weltuntergang war. Alle Punkte, Beton und die Lichter, welche uns vom Lieben trennen und vom Lieben des anderen. Die Bäume dort drüben, die verhindern, dass man die Natur vergisst. Das Gras, an der Unterseite mit Plastik verstrickt und an die Erde geklebt. Die Blätter, die versuchen, ihre Nässe durch die Sonne attraktiv erscheinen zu lassen. Diejenigen, die bereits so früh auf den Bänken sitzen. Diejenigen, die jene auf dem Weg zu ihrer Arbeit passieren. Gesichter und immer diese Gesichter. Unsere Atemnot. Die Freuden, nach denen wir süchtig sind. Die neu gekauften Schuhe. All die Kleider, die uns schöner aussehen lassen, die Abkürzungen, wo wir Schritt für Schritt einen Gedanken verdauen, die Spaziergänge, die Leute, über die wir reden, wenn wir in einem Café essen und es nie erfahren werden, die Musik, die wir so oft gehört haben, dass wir sie nicht mehr hören können und jene, die wir gehört haben, bis wir gelangweilt waren, die Bücher, deren Einbände sich einprägten und jene, denen wir immer neue Geschichten hinzufügen. Das Verstummen und immer diese Sprachlosigkeit. Die Ablehnung von allem, das uns nicht existieren lässt. Ein Kreis im Kreis eines weiteren Kreises. Die Kreise, die Gleichgewichte, die wir ununterbrochen weben. Unsere Suche nach den Momenten der Wirkung, die wir verändert haben. Unsere Seelenverwandten, denen wir nicht trauen. Unsere Freunde, mit denen wir niemals unsere Geheimnisse teilen werden, aber über unsere Krankheiten sprechen können. Die Mütter und Väter, die nie gelangweilt von Momenten ihrer Kinder werden und nie müde, dieselben Sätze zu wiederholen, aber denen nicht klar ist, dass sie über dieselbe Zeit sprechen. die Universitätsneulinge, die noch nicht abgelehnt haben, ein ordentliches Benehmen zu zeigen, sodass sie, wenn sie den Busfahrer nach einer Adresse fragen, auch ihr Studienfach nennen und von uns allen stehende Ovationen erwarten. Die Studenten, die ihr nächstes Jahr beginnen und schon durch ihre Kurse fallen, die sich bürgerlich kleiden statt in Uniform. Die Arbeiter mit ihren Ständen an jeder Ecke, ihre Müdigkeit, beginnen ihren Tag mit unerschöpflicher Hoffnung, die zerstört wird. Mit Wünschen auf gutes Leben stehen am Stand diejenigen, die versuchen, ihre Arbeit zu erreichen. Die Gehetzten, die Hetzer, die Unhetzbaren. Wie die Herzen bei jedem Grünlicht höher schlagen. Die Visualisierung eines Traumes, der an uns vorbeizieht. Wenn ein Moment stehen bleibt, auf unseren Uhren würde ein rotes Licht leuchten. Wir würden vergessen, wohin wir gehen. Unsere Selbstgespräche würden beendet werden, nur unsere Augen würden verweilen. Dann würden die Leute aus dem Bus die Straße hinuntergehen. Eine sanfte Brise würde aufkommen. Die Kursnotizen, die wir in unseren Händen halten würden, sich auf den Straßen und in Parks verteilen. Wir würden alles auf den Ständen um uns verteilen. Eine Rebellion unseres Hungers wegen. Wir alle würden unsere Schuhe ausziehen. Wir würden irgendwo vor uns Leute sehen, die Musik genießen. Andernfalls an jeder Ecke, Taxifahrer, neben uns. Die Leute, die an der Haltestelle warten, sind vor uns in der ersten Reihe. Niemand würde sich kennen und trotzdem glücklich sein. Dann würden wir uns auf einem riesigen Platz treffen und würden uns einfach nur umsehen, während wir alles vergessen, was wir wissen. Und jedes Mal, wenn uns neue Hoffnung wächst, würde das Licht auf grün wechseln. Die Bürgersteige, die Straßenlinie, die beginnt, wo jene enden. Die Leute, die darauf warten, die Straße zu überqueren. Diejenigen, die im roten Licht stecken bleiben. Diejenigen, die sich an anderen vorbeidrängen. Diejenigen, die nicht passieren, wenn sie kein grünes Licht sehen. Autos, Hupen. Die Kopfhörer, die uns zeigen, dass Musik uns begleitet. Die blassen Gesichter. Die frisch gebügelten Hemden. Die Jeans, die getragen und seit Tagen nicht gewaschen sind. Zigarettenrauch, der nach dem Aufstand aufsteigt. Parfümdüfte. Die Sonne, die nicht juckt. Das Gedröhne und immer das Gedröhne. Die Stille, vielleicht sofort oder vielleicht. Ein Leben, unsere Leben. Die vergehen, während wir auf das zweite Licht warten. Würdest du trotzdem warten? Diese Frage können wir heute noch nicht beantworten. Die Stille, deren Antworten sich an Unendlichkeit lehnen. Der Druck, der uns an die Zeit bindet und die Zeit an uns. Das grüne Licht wird bald leuchten. Wir sollten gehen.
Die Zeit läuft davon.
Richtig.
Wir könnten ja vielleicht gleich schon zum nächsten übergehen.
Richtig. Und zwar habe ich mir überlegt, es ist doch sehr interessant, wie man so viele verschiedene Sprachen hat. Aber haben Sie schon mal aus Deutsch übersetzt?
Wie bitte?
Frau Meisendrath.
Wie bitte?
Aus Deutsch in Deutsch.
Was? Ich verstehe gerade kein Wort von dem, was Sie sagen.
Haben Sie schon mal in Deutsch übersetzt?
Herr Eisenbart, was ist mit Ihnen los? Ich verstehe kein Wort. Also ich
Tristan Marquardt. Er übersetzt vom Deutschen ins Deutsche. Von Mittelhochdeutsch in Neuhochdeutsch.
Alte Sprachen. Ja, Eirisch, Sassoon, Girisi.
Genau.
Sassoon,
Deratur,
der irgendwie so. Ja,
das, genau, richtig.
Das ist meine Welt. Da kenne ich mich aus.
Unser Interview-Roboter.
Haben Sie auf Althochdeutsch geführt?
Ja, ich nicht.
Sagen Sie mal Roboter auf Althochdeutsch, bitte.
Bitteschön, Tristan Marquardt.
Hallo, hier ist der Puppybot 2000. Der Interviewautomat von Eisenbart und Meisendrath. Ich spreche mit Tristan Marquardt aus München. Hallo Tristan.
Vielen Dank für die Einladung.
Stell dich mal vor. Danke.
Ich bin Tristan, ich wohne in München. Ich bin Lyriker und Literaturveranstalter und ich arbeite an der Uni.
Als Mediavist beschäftigst du dich hauptberuflich mit der mittelhochdeutschen Literatur, also der Sprache des Mittelalters. Weird flex, but okay. Wie kam es dazu?
In der Mediavistik habe ich mich ganz lange einfach an der Uni beschäftigt. Und ich bin da auch mehr so reingerutscht, als dass ich von Anfang meines Studiums an irgendwie wusste, dass mich das besonders interessiert. Es war vielmehr so, dass ich habe Germanistik und Gräzistik studiert und hatte ich plötzlich im Studium quasi Literaturgeschichte von 800 vor Christus bis in die Gegenwart und hat dann irgendwie festgestellt, dass ich eigentlich, wenn man so ein bisschen sich reinfuchst in die verschiedenen Bereiche, dass das alles total spannend ist. Also das ist nicht so, ich habe dann gemerkt, dass es nicht so ist, dass ich jetzt mich nur besonders für, keine Ahnung, die Nachkriegsliteratur oder nur für den Barock interessiere, sondern dass sich eigentlich die Literatur in völlig unterschiedlichen Ausprägungen, also da jeweils mit Lyrik-Schwerpunkt, aber schon sehr spannend finde und dass mich eigentlich eher die Frage interessiert, warum gibt es überhaupt Literatur und wozu ist sie da und was kann sie sowas, also was kann Literatur irgendwie, was andere Formen des Sprechens irgendwie nicht können oder anders machen. Und dann war es damals im Studium eigentlich so, dass diese Fragen in der Medievistik am meisten so gestellt worden sind, was, glaube ich, so ein bisschen damit zu tun hat, dass es, wenn es um die mittelalterlichen Texte auf Deutsch geht, eigentlich sehr, also verhältnismäßig wenig Texte gibt. Es gibt schon viel Texte, aber wenn man das vergleicht mit den Texten, die in der neuen deutschen Literatur sind oder die im Griechischen oder in anderen Sprachen da sind, ist der Korpus an Texten und vor allem an so, sozusagen so den zentralen Texten eigentlich ziemlich klein. Und dadurch, dass man irgendwie sozusagen, dass diese Texte nicht so viele sind, sind die natürlich unglaublich beackert und werden ganz viel angeschaut. Das heißt, die Frage, was kann eigentlich Literatur und wo kommt die eigentlich her und warum gibt es die eigentlich, die waren da irgendwie so sehr präsent und dann bin ich da irgendwie reingerutscht, weil ich das irgendwie spannend fand. Und ja, ich bin irgendwie dabei geblieben, weil es mich dann gepackt hat, weil ich an der mittelalterlichen Literatur zwei Aspekte vielleicht ganz besonders interessant finde, nämlich zum einen ist das, wenn man so will, eine Literatur vor der Literatur. Also weil es im Mittelalter Literatur als Institution eigentlich in der Form noch gar nicht richtig gibt. Es gibt nicht irgendwie sowas wie Literaturhäuser und ein Feuilleton und eine Kritik und Autorenverbände und Urheberrecht und so weiter. Also alles, was sozusagen so die Institution oder den Betrieb, wie man es vielleicht heute eher nennen würde, ausmacht, gibt es im Mittelalter gar nicht. Die Literatur ist nie unabhängig. Und das Zweite ist, was mich daran irgendwie so begeistert, ist, dass Literatur halt dadurch, dass sie immer eingebunden ist in eine andere soziale Praxis, ist es immer eine soziale Praxis auch. Also sozusagen Literatur, sowohl weil sie mündlich am Anfang quasi vorgetragen wird, ist es immer eine Frage, sind immer mehrere Leute involviert. Es ist nicht eine private Angelegenheit. Irgendein Autor schreibt was und man liest das dann privat, sondern das findet immer in der Gemeinschaft statt. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass diese Texte quasi diese Gemeinschaft auch viel mehr direkt sozusagen behandeln. Und das finde ich spannend. Also, dass Literatur im Mittelalter so dezidiert eine soziale Praxis ist.
Das heißt, du stehst auf das Mittelalter. Machst du auch Laub?
Es ist wirklich so, dass diese Klischees, diese Mittelalter-Klischees, auf der einen Seite interessiert mich, glaube ich, so das Mittelalter in der Hinsicht gar nicht so sehr. Und zweitens, es hat so wenig mit dem zu tun, was es eigentlich an Material gibt. Es ist die Fiktion, wie Mittelalter ist, ist irgendwie so dünn und auch so problematisch. Weißt du, bei Mittelalterfilmen oder so, da ist auch immer schlechtes Wetter. Es ist spannend, das zu analysieren, aber es ist auf keinen Fall interessant, das zu reproduzieren.
Aha, das spricht für dich, Tristan. Lyrik gab es ja schon in der Literatur des Mittelalters. Wodurch unterscheidet sich die moderne Lyrik von ihrer Urgroßmutter? Dem Minnesang.
Da muss ich jetzt aufpassen, dass das kein Proseminar wird. Ich versuche mal die wesentlichsten Punkte zu sagen. Also erstmal unterscheidet sich alles, eigentlich alle wesentlichen Dinge unterscheiden sich. Das erste ist, was ist ein Text? Für uns ist heute ein Text, was gedruckt ist und was sozusagen einem Urheberrecht unterliegt. Also was sozusagen jemand Spezifisches geschaffen hat, den du namentlich benennen kannst und der hat die Rechte an diesem Text. Das ist alles anders in der mittelalterlichen Lyrik. Die mittelalterliche Lyrik ist nicht primär schriftlich, sondern erstmal vorgetragen, also vorgesungen. Das sind Lieder. Das sind also sozusagen viel näher bei heutigen Songtexten als bei heutigen Gedichten. Und dadurch, dass das Lieder sind, gibt es von diesen Texten auch unterschiedliche Versionen. Also wir haben die Aufzeichnungen der Texte in Handschriften passieren oft erst später. Und wir haben, je mehr Überlieferungsträger, je mehr Handschriften du hast, desto mehr weichen die verschiedenen Textfassungen voneinander ab. Und das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass man sagt, im Laufe der Zeit gab es dann halt verschiedene Fassungen, die kursiert sind. Aber es hat auch damit zu tun, dass man eigentlich annehmen kann, dass die Autoren selbst unterschiedliche Fassungen selbst hatten, je nach Anlass. Also es gibt nicht den Text, sondern es gibt immer mehrere Fassungen eines Textes. Und es gibt nicht den gedruckten Text primär, sondern es gibt erstmal das Lied, das vorgetragen. Was dann natürlich nicht nur die Produktion, sondern auch die Rezeption ändert. Also die primäre Rezeptionsform von Lyrik ist Hören und nicht Lesen. Dann im Mittelalter hast du sozusagen ein relativ festes Setting,
worum es in einem Liebeslied, um mal beim Beispiel Minnesang zu bleiben, geht. Und was die Dichter machen, ist, dass sie dieses Setting variieren. Also sie erfinden das Rad nicht in jedem Lied neu, sondern sie nehmen das Setting Minnesang, also eine Liebe, die nicht erfüllt ist und die deswegen beklagt werden muss, um es mal ganz einfach zu sagen, und machen das jeweils auf eine neue Art und Weise. Natürlich auch mit dem Anspruch, es immer schöner und nochmal besser zu machen. Dann ist natürlich auch der Inhalt ganz anders. Also das, was da verhandelt wird, wenn es um Liebe geht, sind ganz andere Vorstellungen von Liebe, als wir sie heute kennen. Und das Letzte, was man noch sagen kann, ist vielleicht das Neue und Besondere im 12. Jahrhundert ist, dass jetzt nicht nur unter Geistlichen quasi Literatur überliefert und produziert wird, sondern auch vom Adel. Also das findet dezidiert an den sogenannten Höfen statt, und das ist ganz wichtig für diese Texte, weil die Texte ganz wesentlich auch die Werte dieser Gesellschaftsschicht behandeln.
Das ist korrekt. Danke. Tristan Marquardt, du übersetzt ja gerne Texte aus dem Mittelhochdeutschen in unser heutiges, modernes Deutsch. Davon habe ich im Internet erfahren. Worauf musst du aufpassen?
Also es gibt, wenn man aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt, zwei Grundprobleme. Also ich beziehe mich jetzt auf die Lyrik erstmal, weil ich auch nur bisher Lyrik aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt habe. Wenn du mittelhochdeutsche Lyrik übersetzt, hast du zwei Probleme. Das eine ist ein allgemeines, und zwar, du übersetzt nicht aus einer anderen Sprache, sondern du übersetzt aus einer älteren Sprachstufe der Sprache, in die du übersetzt. Und das ist insofern ein Problem, weil man könnte ja denken, deswegen sei es einfacher zu übersetzen. Es ist aber das Gegenteil ist der Fall, weil ganz viele Wörter, die es im Mittelhochdeutschen gibt, gibt es auch mit einer oft leicht anderen Aussprache auch im Neuhochdeutschen. Aber das Problem ist, die Bedeutung ist nicht exakt die gleiche. Also wenn du jetzt im Mittelhochdeutschen das Wort Teen hast, und dann könntest du ja Neuhochdeutsch einfach Pein schreiben. Aber Neuhochdeutsch Pein ist klingt total antiquiert irgendwie. Während Mittelhochdeutsch Pien in keiner Weise antiquiert ist. Das Zweite ist, dass im Minnesang, um jetzt konkret auf die Liebeslyrik zu sprechen zu kommen, im Minnesang herrscht, das hat mal ein Forscher, Rainer Warnig, sehr schön gesagt, im Minnesang herrscht lexikalische Armut. Also das Minnesang kennzeichnet tatsächlich, dass mit sehr wenigen Wörtern sehr viel gesagt wird. Also das Vokabular des Minnesangs ist immer das gleiche. Also es gibt ein paar sozusagen so Kernwörter, und die tauchen immer wieder neu in unterschiedlicher Kombination auf. Und im Minnesang ist es deswegen auch immer super auffällig, wenn sozusagen ein Vokabular reinkommt, was ein bisschen besonderer ist. Und das kannst du sozusagen eigentlich im Neuhochdeutschen gar nicht mehr so abbilden. Also das würde ich sagen, da kann die mittelhochdeutsche Sprache auf jeden Fall mehr, weil die einzelnen Wörter so, also wenn sie so verschieden und so oft verwendet werden, haben die an so einen Reichtum an Konnotationen und an unterschiedlichen Bedeutungsnuancen, das schafft ein einzelnes neuhochdeutsches Wort gar nicht. Also was zum Beispiel sowas wie der Murt ist oder so. Also der Murt ist eben, wie genauso ein falscher Freund, ist nicht der Mut, sondern ist sowas wie das Gemüt, auch der Gemütszustand, die Stimmung, kann aber auch die Absicht sein. Also es ist, genau, diese Wörter haben enorm viel, also die tragen so sehr viel in sich. Damit muss man irgendwie einen Umgang finden.
Was ist besser, wortgetreue oder formtreue Übersetzung?
Also das hängt sehr davon ab, welchen Text ich übersetze, weil für viel Minnesang gibt es ja akademische Übersetzungen. Und das heißt, du hast quasi, wenn es jetzt einfach nur darum geht, zu verstehen, was da im Mittelhochdeutschen steht, dafür sind so akademische Übersetzungen da. Die sind Prosa-Übersetzungen, und die orientieren sich am Sinn, und die versuchen sozusagen die Sinnnuancen möglichst präzise abzubilden. Mein Interesse wäre eher so eine Wirkungsästhetik, wenn man so will. Also sozusagen, dass der Text in der Übersetzung auch so eine geformtheit hat, eine Klanglichkeit hat. Und halte ich mich nicht unbedingt streng an die formalen Vorgaben, sondern wenn ich dann selbst einen Rhythmus finde, dann übertrage ich das dann manchmal einfach in andere. Ich sehe total den Reiz in Texten, die eher quasi Nachdichtungen machen, also die mit hochdeutschen Originale eher so zum Anlass nehmen, um dann mehr oder weniger neue Texte zu schreiben. Aber wenn ich übersetze, dann halte ich mich schon relativ nah an den Inhalten, wobei ich mich sklavisch nicht an jedes einzelne Wort halte, sondern es gibt gewissermaßen einen Kompromiss, aber ich glaube, man muss immer.
Wenn ich noch gar keine mittelhochdeutsche Literatur gelesen hätte, womit sollte ich deiner Meinung nach beginnen? Ich frage für einen Freund.
Wenn man sich jetzt noch gar nicht mit Minnesang beschäftigt hat, dann lohnt sich schon der Blick mal in die Texte, die so am berühmtesten sind. Also das hat schon seinen Grund, dass Walter von der Vogelweide der bekannteste ist und Neidhardt einer der spannendsten ist, weil er plötzlich sozusagen das Derbe in die Dichtung einfügt. Und ich selbst finde momentan vor allem so die späten Dichter, die die ganze Sache nochmal so richtig als Kunst betreiben, also die sozusagen schon 1 bis 200 Jahre Minnesang-Geschichte im Rücken haben und auf der Basis sozusagen dieser mittlerweile sehr etablierten Form nochmal alle möglichen Kunststücke und Intellektualitäten manchmal auch auswirken, sehr interessant. Also Frauenlob und Heinrich von Mügeln sind da an vorderster Stelle zu nennen. Das sind begnadete Künstler, wenn man so will.
Okay, danke. Ciao. Zurück ins Studio.
Herr Eisenbart, ich bin gerade noch, als wir Herrn Tristan, ich war hier, zugehört haben, Herrn Marquardt meine ich, es gibt ja auch den Fall, dass man nicht nur etwas aus einer Originalsprache übersetzt,
ja,
als Literat,
ja,
sondern auch, dass man als Literat oder Literatin eine eigene Sprache dann quasi erfindet, um dann von seiner eigenen Sprache wieder nochmal zu übersetzen. Also
ja,
wenn ich jetzt zum Beispiel an Herrn Tolkien denke,
ja,
der hat ja, nicht Leonard, wahr, der hat quasi...
wie heißt der? George R.R. Tolstoy.
Der hat
die Elfensprache.
Richtig, erfunden. Der hat ja auch sich mit alten mittelalterlichen Texten, mit Beowulf zum Beispiel beschäftigt.
Beowulf.
Den kennt man ja, nicht wahr? Der den Ork irgendwie Troll bekämpft.
Ja.
Nicht wahr? Aus Island, nicht wahr?
Ja.
Und der hat das genommen und hat quasi nochmal übersetzt, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Er hätte ja auch auf Englisch weiterschreiben können an der Stelle.
Ja,
also
oder
da
Anthony Burgess. Burgers.
Anthony.
Anton
Burgers. Ja, ja, ja.
Anton Burgers.
Ja, kenne ich.
Das ist der ein Uhrwerk Orange.
Richtig, ja.
Gemacht hat.
Ja.
Und da hat er auch eine eigene Sprache erfunden, eine Jugendsprache.
Ja.
Slang.
Slang hat quasi.
Und da denken wir ja mal jetzt drüber nach. Das gibt's ja heute auch noch.
Ja, wenn man zum Beispiel.
Die Holige Bimbel zum Beispiel, sagt Ihnen Bimbel. Das was?
Ja, klar. Ja, klar. Herr Eisenbart,
habe ich jetzt vergessen, hat jemand die Bibel übersetzt in Jugendsprache?
Also es gibt auch den Fall, dass man quasi mehr übersetzen will, obwohl man gar nicht müsste.
So. Ja,
also
richtig,
das macht ja,
weil die Jugendlichen lesen ja das sowieso nicht.
Ja.
Die kaufen sich ja keine Bücher.
Ja.
Manche schon. Ich will das auch nicht pauschalisieren jetzt.
Ist mir nur noch eingefallen als Beispiel für Übersetzungen, die so in dieser Form dann nur noch Kreativität sind.
Ja.
Und gar nicht mehr einen Vermarktungszweck dienen, wie es ja oft bei Übersetzungen ist. Ich meine, wir könnten ja die Bücher gar nicht absetzen, wenn wir jetzt einen Goethe zum Beispiel versuchen würden, in Australien zu verkaufen, als Beispiel.
Ja, wie wäre das?
Das wäre unpraktisch, weil ich glaube, wenig Australier sprechen die Goethe-Weimarer Sprache, die damals gesprochen wurde.
Ja,
ja.
Weimarisch.
Weimarisch.
Wir haben eine interessante Sprache entdeckt, die Ihnen vielleicht kein Begriff ist, aber die gibt's wirklich. Die Sprache heißt Ladinisch und wird in Südtirol von nicht mehr als 1000 Leuten gesprochen, Frau Meisendraht.
Ja, das ist ja sehr, also das, Sie haben mir ja im Vorgespräch schon kurz angeteasert,
ja.
Das ist ja höchst spannend. Es gibt so Rand, es sind keine Randphänomene, aber es sind Sprachen, die einfach wenig gesprochen werden. Und da haben Sie tatsächlich eine Muttersprachlerin, könnte man sagen, ausgegraben, die uns auch...
ich habe sie nicht ausgegraben.
Nein, nicht ausgegraben, ist vielleicht das falsch übersetzte Wort dafür.
Ja, das ist ziemlich sicher das falsch übersetzte Wort, Frau Meisendraht. Ich habe sie gefragt, ob ihr dazu etwas einfällt. Und dann hat sie gesagt, ja sicher, ich spreche das, ich singe das sogar. Es ist Maria Moling von der schönen Gruppe Garnes. Sie tourt auch mit oder sie spielt mit bei Kapellen wie Angela Augs oder Hubert von Geusern. Und sie hat einen Songtext von ihrer ladinischen Gruppe Garnes für uns eingelesen und wir sind sehr stolz. Hier kommt der Text.
Sirena. I bai da trai sansa punkse, i bali da kin sanja plikoste, mishtania sauri, nsanja plikisti, e tu kajak su charz entin tansnia. Deslari nil nia tangri, mutandine var nia altini, e si su una persona dall'anima rotta, vaigest macerang sotst miedli. Sotega it ne vaig unia ki pit, sotega it naldo unia ki skrai. Noda e tirang salt kung me, e ci pieghi ciò che sottega e ti tira il fle. Giunga funz e tutta l'anima e ti tira un sporcande e più vi passo po' d'un zappie. Ciaran po' stai prendo te, mo masci pot presente mia perciura e con carapost balse e i polpi con sui tentacui s'abbracce.
Maria Moling von der Gruppe Garnes. Diese Gruppe singt auf Ladinisch. Und sie war so nett, uns diesen Text selber zu übersetzen. Es war ihr ein bisschen unangenehm, weil so eigene Texte ins Deutsche übersetzen. Das fühlt sich immer ein bisschen komisch an. Kennen Sie das, Frau Meisendrath, wenn ja. wenn man zum Beispiel Walking in Memphis auf Deutsch singt?
Ja, ja, ja.
Wo ist denn Memphis? Ist da jetzt das griechische Memphis gemeint?
Ja.
Oder amerikanische?
Ja,
oder
dann,
was
dann verändert sich die Bedeutung ganz schnell, nicht wahr?
Welches
da
Memphis?
Da ist man selber Autorin, nicht wahr?
Ja.
Schreibt Walking in Memphis zum Beispiel.
Ja, laufend in
und
Memphis.
Auf, ja, genau. Und auf einmal geht es vielleicht um einen Kellner auf einem Hotelboot,
ja.
Nicht wahr? In Memphis, in Ägypten. Der,
der ist da die ganze Zeit. Er ist laufend in Memphis.
Er ist laufend in Memphis.
Die ganze Zeit.
Und ärgert sich noch, weil er doch eigentlich nach Kairo wollte.
Ja.
Und singt dann, dass er laufend in Memphis ist.
Das
permanent
ist
in einem norddeutschen Duktus singt.
Schrecklich. Auf so einem Donaudampfer ist er da unterwegs. Er ist laufend unterwegs.
Ja.
Aber er kommt nie woanders an als in Memphis.
Ja.
Das ist doch... Da muss man sich doch wirklich schämen für die deutsche Sprache, dass die das falsch übersetzt. Deswegen, aber sehr gut übersetzt,
ja.
Ist von Maria Moling selber ihr Text, Sirena.
Und man kann sich auch sicher sein, dass sich durch die Übersetzung der Sinn nicht entstellt, in dem Fall, wenn die schöpfende Person selbst ihren eigenen Text übersetzt, dann geht am wenigsten verloren von der Wirkung, also nicht wahr? Da kann man
ja.
auch davon ausgehen. Außer der oder die Autorin möchte sich einen kleinen Spaß mit uns zu hören erlauben und es schreibt was ganz Falsches auf. Wir können es ja nicht überprüfen.
Ja, Übersetzung ist ja eingefrorene Literatur, wissen Sie das? Ist ein Sinnspruch.
Ach so.
Von meinem Sinnspruchkalender. Wir können ja nächstes Mal können wir gerne unsere Kalender mitnehmen.
Und, also, was haben Sie gesagt? Nochmal ganz kurz diesen Sinnspruch, das würde ich gerne nochmal nachvollziehen.
Übersetzung ist
eingefrorene
Literatur.
Okay. Und, die Übersetzung.
Wissen
der
Sie,
Originaltext ja. ist geschmolzene Literatur.
Ja, richtig.
Dann im Umkehrschluss.
Ja, weil das kann ja vieles bedeuten.
Und was fehlt noch der gasförmige Literatur? Was könnte das denn dann sein?
Das ist... Internet.
Internet. Internet ist gasförmige Literatur. Danke, Herr Eisenbart. Ich bin immer wieder froh. Ihre Expertise ragt ja quasi hinaus über weit über den deutschen Sprachraum auch. Nicht wahr? Also das muss man schon Ihnen mal anerkennen jetzt an dieser Stelle.
Hier kommt Maria Moling, gelesen von Bernadette Rauscher, die wir an dieser Stelle herzlich grüßen möchten und danke nochmal für den Schnitt.
Ja, sie hat das Groß der Beiträge.
Das Gros, meinen Sie?
Achso, sorry.
Sie und Ihr Französisch.
Ich mache im Schnitt dann das S.
Ich habe Französisch studiert.
Ja, das Gros, das Le Gros, hat sie geschnitten und das ist auch mal erwähnenswert.
Da wollen wir danken, ganz
Dankeschön.
Herzlich. Danke.
Danke.
Hier kommt
Danke.
Der Text
sehr
endlich.
Lieb. Sehr lieb.
Lange Anmoderation für einen kurzen Text, aber das ist manchmal so im Podcast.
Manchmal spreche ich ohne Gedanken. Manchmal tanze ich, um nicht zu stehen. Fühle mich unwohl, möchte nichts erzählen. Und du schaust zu, merkst nichts von all dem. Leicht lässt sich ein Lächeln geben, doch so schwierig es festzuhalten. Dass meine Seele kaputt ist, spürst du nur, wenn du tief in meine Augen schaust. Unter Wasser sieht man nicht, dass ich weine. Unter Wasser hört man nicht, dass ich schreie. Komm, spring, schwimme mit mir. Dann verrate ich dir, wie ich unter Wasser atme. Sinkend auf dem Meeresboden atmen wir einander Seele. So können wir eines Tages die schönsten Fische fangen. Sieh, ein Platz ist dir reserviert. Wenn meine dunkle Seite dir gezeigt und du mir als Ganzes zugeneigt. Unter Wasser lass selbst kommen Kraken, die mit ihren Tentakeln uns verhaken. Unter Wasser sieht man nicht, dass ich weine. Unter Wasser hört man nicht, dass ich schreie.
Wir haben auch einen Text dabei, der nicht in einer anderen Sprache ist, aber es geht um Übersetzung. Der Text ist von Shafak Saricicek und heißt Wotnev. Und unser lieber Freund und Kollege Andreas Weber hat sich bei dem Schnitt sehr viel Mühe gegeben. Bitte klatschen Sie jetzt für Shafak Saricicek.
Vodnev. Prolog. Sie sollen ihren Namen nennen. Anton Vodnev. Wo wurden Sie geboren und in welchem Jahr? Übersetzt die Dolmetscherin. St. Nichtsburg, 1. Oktober 1994. Sprechen Sie mir nach. Hiermit schwöre ich, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. Ich spreche es nach, laut und deutlich. Setzen Sie sich. Der Richter aus dem Tauland blickt mich ernst an. Ich blicke unbeeindruckt zurück. Sie wollen jetzt selbstverständlich wissen, wie ich, gebürtiger Wotnev aus Großnordland, vor einem Tauland-Gericht gelandet bin. Dazu müssen wir nach St. Nichtsburg zurück. Und zwar viele Wochen. Wochen, die ich in ihrem Verlauf so nicht erwartet hätte. Nicht in meinen absonderlichsten Träumen. Das ist ganz ernst gemeint. Gestern etwa träumte ich von einem Großnordland-Agenten, der eine Matrioschka war und auseinandergezogen wurde und dessen kleinere Imitate beständig Reigen tanzten, mit Trunkenheitsflaschen in der Hand. Nein, was mir die vergangenen Wochen zustieß, ließ meine Träume alt aussehen. Teil 1. St. Nichtsburg. Wie schon gesagt, bin ich im immer zufrierenden Osten großen Nordlands in St. Nichtsburg geboren. Irgendwann muss die staatliche Kartografiebehörde unsere Stadt vergessen haben. Ich stelle mir vor, wie der für unseren Bezirk zuständige Beamte kurz vor der Verzeichnung meiner Heimatstadt einen Krampf in der Wade bekommt, der ihn schon ewig plagt und jetzt sein Fass zum Überlaufen bringt. Der gehässige Beamte beschließt, die nächste zu registrierende Stadt zu vergessen. So muss es gewesen sein. Meine Kindheit, wie auch meine Jugendjahre, verliefen zum größten Teil in diesem blinden Fleck der Weltkarte. In der Umgebung gab es einfach nichts, was für einen jungen Mann wie mich von Interesse gewesen wäre. An der Stadtgrenze sollte stehen: Willkommen in St. Nichtsburg. Eine famose Lebenszeit im Nichtstun erwartet Sie.
Ihre Bürgermeisterin. PS, wie haben Sie nur hergefunden? Die Kartografen haben uns verschlafen.
Meine Mutter starb, als ich noch sehr klein war. Darum kann ich mich nicht an sie erinnern. Wie Sie sehen, ist es so eine Sache mit der Erinnerung in St. Nichtsburg. Ich weine meiner Mutter nicht nach. Es erfüllt mich nur mit einer ständigen Wut. Früh habe ich verstanden, was die Welt für ein hungriger Ort ist. Essen oder gefressen werden, auch wenn Sie das als gebildetes Publikum vielleicht belächeln. Es ist mir äußerst zuwider, belächelt zu werden. Dem Lachen entkomme ich zumeist, indem ich mitlache. Nur manchmal gelingt es mir nicht und Entsetzen erfasst mich, weil man mein wahres Abbild sehen könnte. Sehen Sie, ich habe manchmal kuriose Gedanken und ich habe mich in meinem Inneren schon immer für ein Krokodil gehalten. Denken Sie jetzt nicht, ich habe den Verstand verloren. Nein, biegen Sie Ihre Mundwinkel nicht zu diesem höhnischen Lachen. Ich will mich kurz erklären. Für mich ist das Krokodil ein Jäger, der zum Gejagten wurde. Ein wahrer Herrscher, den man in Käfige steckte, als Delikatesse verzehrte, zu einer Kinderattraktion verkommen ließ. Ein König in Fesseln, ein Prädator, den man fälschlicherweise nach St. Nichtsburg verschiffte, weil ein Beamter mit einem fiesen Krampf in der Wade zwischenzeitlich wohl in das Ministerium für Zooangelegenheiten gewechselt war und an seiner persönlichen Vendetta gegen St. Nichtsburg weiter Gefallen fand. Aber ich schweife ab. Wenden Sie sich nicht fort. Ich bin mir dessen bewusst, nur eine einfache Putzkraft zu sein. Jawohl, ich stehe dazu, die Kloaken und kotverschmierten Toiletten, den von Essensresten fettigen Boden einer Fastfood-Kette St. Nichtsburgs vertraglich gebunden reinigen zu müssen. Aber ich bin gebildeter Abschaum. Wissen Sie, in der Vergemeinschaftungszeit Großnordlands bildete man das Proletariat aus und es gab Volksschulen. Ich schweife ab. Jedenfalls hatte mein Vater zu Hause Bücher vorrätig. Jack London insbesondere, aber auch den einen oder anderen Tolstoi und Dostojewski. Die las mein Vater früher. Der, Sergej Wodnev, Held der großnordländischen Arbeit. Jetzt Alkoholiker. Jawohl, er ist Alkoholiker. Ein elender Trinker. Ich sag es offen und schreie es ihm auch gerne ins Gesicht. Elendiger Alkoholiker! Zum Kotzen bist du! Zum Kotzen ist diese beschissene Bude! Ich hasse dich! Verdammt! Es tut mir leid. Ich bin zu ablenkbar. Zu fahrig. Eben ist die Staatsanwältin aufgestanden und ich muss sagen, sie ist verdammt attraktiv. Die Toilettenreinigung, genau. Bei einer Fastfood-Kette, die es nur in St. Nichtsburg gibt. Mit 3 Filialen. Allesamt weiß, wie der die Stadt unter sich begrabende Schnee. Mit großen rosafarbenen Smiley-Installationen auf dem Dach, die unaufhörlich zwinkern. Und die Reinigung obliegt mir. Dort nahm es seinen Lauf. An einem Montag war ich auf dem Weg zu einer Filiale. Der rosa Smiley drehte sich und grinste mir zu. Ich betrat das Gebäude. Ich machte einige Schritte in Richtung Putzkammer. Diese befand sich in der Toilette. Ein blutverschmierter Mann lag in der Ecke der Filiale am Boden. Sein Anzug war khakifarben. Die Krawatte mit Flecken, die ungewollt erschienen. Die Kassiererin, wie auch der einzige weitere Bedienstete des Geschäfts, waren nicht zu sehen. Als wäre alles abgesprochen. Es waren keine anderen Leute im Geschäft. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit nicht verwunderlich. Die Tür zur Küche schwang dann auf und heraus trat eine mit einer Skimaske vermummte Gestalt. Nicht besonders groß, aber außergewöhnlich breit. An der Skimaske hing noch das Verkaufsetikett. Er hielt ein Jagdgewehr in der Hand und richtete es auf mich. »Ich putze hier nur«, sagte ich unbeholfen, noch nicht ganz begreifend, was hier passiert war. »Dann fange in der Toilette an«, antwortete mir mein Gegenüber. Seine Stimme klang nach Stimmbandproblemen. Sie raspelte. Er war in einen schweren Pelz eingewickelt und der Saum streifte den verdreckten Boden. »Bleib dort, schließe die Tür und halte deine Klappe. Vielleicht erschieße ich dich dann nicht.« Ich nickte und bewegte mich langsam zur Toilette. »Schneller, du Scheißhaufen!« Ich stürzte durch die Toilettentür und schwer atmend verriegelte ich sie mit meinem angestellten Schlüssel. Es war still. Ich verharrte auf dem Boden und versuchte langsamer zu atmen. Einen kühlen Kopf zu bewahren. Eisige Nachtluft drang aus einem gekippten Fenster. Ich saß auf dem Boden. Aus irgendeinem Grund dachte ich an den Smiley, der über mir und dem Dach in die Dunkelheit von St. Nichtsburg zwinkerte. Inzwischen atmete ich wieder regelmäßig und wischte den kalten Schweiß auf meiner Stirn weg. Eine Tür fiel zu. Das Geräusch drang nur schwer und von fern in meinen Kopf. Dann sah ich die Schraube. Sie lag unter dem Putzschrank. Ich stand auf und mit dem Aufstehen entwich die Nachtluft aus meinem Kopf. Ein Blick zu dem Lüftungsschacht erhärtete den Verdacht. Mit einem Schraubenzieher aus dem Putzschrank löste ich den metallenen Schutz. Ein lederner Koffer kam zum Vorschein. Erst traute ich meinen Augen nicht recht, doch meine Instinkte nahmen schnell überhand. Keineswegs war ich zu überrascht, gestapelte Groß-Nordland-Rubelbündel vorzufinden. Meine lebhafte Fantasie hatte diese Möglichkeit selbstverständlich als erste erdacht. Ich überschlug die Geldbündel grob und kam zu dem Schluss, etwa 4 bis 6 Millionen Groß-Nordland-Rubel in der Tasche vor mir zu haben. Die Tasche steckte ich sofort in den Putzschrank, schob Waschmittel und Utensilien davor, bis sie verdeckt war. Innerlich dankte ich dem Mann, mich in die Toilette eingesperrt zu haben. In dem Moment war er für mich ein Botschafter der höheren Vorhersehung. Schicksal, wenn man so will. Die Rettungsleine aus der nicht existenten Stadt. Was ich mir dabei gedacht habe, als ich die Tasche einsperrte, um sie später mitzunehmen? Gar nichts Besonderes. Es war die natürlichste Handlung, die es für mich geben konnte. Kein Unterschied dazu, seine Notdurft zu verrichten. Der Pelzmann hatte die Tasche im Lüftungsschacht nicht gefunden, sonst hätte er mich nicht in die Toilette beordert. Der wahrscheinliche Inhaber war tot, mit einer Kugel in seinem Kopf. Die Polizei würde frühestens am nächsten Morgen oder vielleicht auch niemals da sein. Die Autowege waren verschneit, die Filiale etwas außerhalb von der Stadt und es eilte nicht. Ich war arm, mein Leben bisher ziemlich sinnlos und die Tasche bedeutet ungeahnte Träume, die wahr werden könnten. Einfache Mathematik. Bei meinem Weg aus dem Fastfood-Laden heraus fiel mein Blick auf die Leiche in der Blutlache. Das Gesicht des Toten war merkwürdig verzerrt und wirkte ein wenig zufrieden. Der Urheber dieses Ausdrucks war nirgends zu sehen. Leise stahl ich mich davon, schloss vorher die Tür ab und zog die Rollläden herunter. Ich habe recht. Als ich spätabends zurückkomme, ist die Szene unverändert. Das Blut, in dem der Typ liegt, ist zäher geworden. Die Tasche befindet sich noch immer im Putzschrank. Erleichtert atme ich auf. Den Abend bis zum Sonnenaufgang verbringe ich am Bahnhof. Niemand ist da. Es fahren zwar Züge in die Stadt und auch welche raus, aber vollkommen ohne Plan. Sie werden von Privaten betrieben, nach dem Prinzip des organisierten Chaos. Wer Kohle hat, kommt raus. Rein kommt man nur aus Versehen oder weil man in St. Nichtsburg geboren wird. Ich nutze die Zeit zum Überlegen. Was ich bestimmt weiß, ist, dass ich hier weg muss. Nicht nur, dass ich Verdächtiger einer Straftat bin. Ich habe auch selber mit meinem Leben in Großnordland abgeschlossen. Etwas, ein messerscharfer Gedanke, durchtrennt alles, was mich hier noch festhalten könnte. Ich muss weg. Aber wohin? Ich blicke um mich und hoffe auf eine Eingebung von irgendwoher. Lasse meine Blicke über die Geschäftsschilder schweifen. Wäsche steht da auf Großnordländisch. Restaurant in neonfarbenen Buchstaben. Dann wandere ich noch einmal mit meinen Augen umher. Und an zwei Wörtern bleibe ich hängen. Völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Free und Shop. Free Shop, denke ich. Free Shop. Wieso Free Shop? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Und wieder fühle ich mich ferngesteuert. Eine höhere Macht bedient sich meines neuronalen Schaltwerkes, meiner Synapsen, der Transmitter in meinem Gehirn. Die Puzzleteile fallen zusammen. Free Shop. Eine Kindheitserinnerung. Ich war 9 und in einer Kneipe. Mein Vater, er trinkt mit seinen Freunden. Tosendes Gelächter, debiles Stammtischlachen. Er erzählt einen Witz. Sein Gesicht ist puterrot und Schweiß rinnt seine Stirn herunter.
Und damals im Grenzland, schreit er, damals war noch alles gut. Zur Zeit des großgemeinschaftlichen Paktes.
Die gesichtslosen Masken der eingeschworenen Trinkrunde nicken einhellig zustimmend.
Damals,
fährt er fort,
gab es die Free Shops. Wisst ihr noch? Da gab es den guten Kram. Das Zeug, das man wirklich brauchte. Verdammt ja!
Schreit ihm einer von den gesichtslosen, in den Schatten liegenden Menschen zu und schlägt auf den Tisch. Er heißt Kolja, fällt mir in diesem Wachtraum plötzlich dazu ein.
Haushaltsgegenstände, gute Zigaretten, Schnaps vom Feinsten, Whisky, jawohl, die Free Shops.
Mein Vater hebt drohend die Hand.
Still! Aber!
Erhebt er seine donnernde Stimme.
Wir konnten da ja gar nicht hin. Das haben ja die Politbüros so geregelt.
Einhelliges Nicken.
Nein, dazu brauchten wir andere. Andere vom großgemeinschaftlichen Pakt. Die durften das.
Eine Kunstpause.
Dazu nutzten wir die Tau-Länder. Jawohl, die Exoten waren dazu gut zu gebrauchen. Nicht? Ho, ho, ho! Von denen hatten wir ja reichlich Arbeitskräfte.
Alle stimmen in sein Gelächter ein.
Genau, ho, ho, ho! Die haben das für uns gemacht.
Das Gelächter verebbt langsam. Mein Vater wird leiser. Die biergetränkte Mannhaftigkeit schwankt.
Aber die ließen sich nicht an der Nase rumführen, nicht? Nee, die waren geschäftstüchtig. Machten aus der Sache ein Geschäft, die Schlitzohren. Und wir waren dann die Dummen.
Er schweigt. Plötzlich brechen alle in ein wohlwollendes Gelächter aus. Er stimmt ein. Die Erinnerung stürzt wie ein kaputtes Gebäude zusammen. Zwei Scheinwerfer scheinen in die Gegenwart. Ein Zugzielanzeiger verkündet Tau-Land. Ich steige ein.
Frau Meisendrath, wie ist das jetzt mit der Übersetzung eigentlich? Was haben wir? Gesundheit. Da muss man aufpassen, dass man in die Armbeuge.
Das ist eben auch live.
Das ist sehr schön.
Ja, was war die Frage nochmal? Wie ist das mit Übersetzung?
Das ist
eine sehr offene Frage.
Ja, das ist eine offene Frage.
Wenn Sie doch mal spezifischer, Eisenbart. Ich kann Ihnen noch was sagen. Am 30. September hat die UN festgelegt, ist der Tag des Übersetzens.
Ah, prima.
September, 30. September. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. 30. September. Also bis dahin haben Sie ja noch ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Sie können die Sendung noch ein paar Mal hören und dann können Sie glänzen im Kreise Ihrer Lieben mit witzigen und auch interessanten Lach- und Sachgeschichten zum Thema Übersetzung, Herr Eisenbart.
Richtig. Also meine Frage war eigentlich so gemeint, wie sieht das denn jetzt aus?
Ja, ganz schön eigentlich.
Mit der Übersetzung.
Sehr schön. Wirklich hübsch. Hübsch geworden, ja?
Hübsch geworden.
Ihre Übersetzung.
Nee, also es sind ja unterschiedliche Texte rausgekommen
am
Schluss.
Ja.
Sind das jetzt... wir haben gar keine Zeit, uns jetzt noch ausführlich darüber...
Ja, aber ich würde jetzt schon, also die Frage würde ich gerne beantworten, wenn Sie mal eine wirkliche Frage stellen würden, die, könnte ich darauf eingehen.
Die Frage ist, ob das der gleiche Text ist, wenn man ihn übersetzt. Das
Es ist
auch beim Lesen so. Ich sag nur... Hermeneutischer Zirkel.
Ja.
Bei jedem Mal lesen hat man eine andere Vorbildung.
Ja.
Und jeder liest den Text ja anders und übersetzt ihn vielleicht auch anders.
Richtig.
Wie ist denn das jetzt?
Ich wollte ja gerade ausholen.
Also, gibt es die Übersetzung?
Nein, es gibt natürlich nicht die Übersetzung. Wenn es die Übersetzung gäbe, dann würde Google Translator zum Beispiel das Gedicht von Bertolt Brecht perfekt zurückübersetzen. Das ist ja schon der Beweis dafür, dass etwas sich verändert im Text. Und wir haben auch zum Beispiel, Herr Elmar Tannert hat ja auch drüber gesprochen, es gibt einfach verschiedene Herangehensweise. Es gibt eben diese Wirkungstreue, nicht wahr? Also wo man den Text verbiegt, sodass er auf die Wirkung passt. Und es gibt die wörtliche Übersetzung, die sich um die Wirkungstreue wenig schert, die dann aber kein so literarisches Ergebnis, sage ich mal, die nicht Wert darauf legt, die Wirkung des Textes mitzunehmen, dafür aber korrekte Worte zu nehmen. Und da sehen Sie schon, da ist eine große eine Spreizbreite vorhanden, nicht wahr, im Übersetzen. Und deswegen ist da auch eine gewisse Schöpfungshöhe auch am Werk.
Ja.
Und deswegen haben wir auch verschiedene Shakespeare-Texte zum Beispiel, die am Ende rauskommen.
Ja.
Je nachdem, worauf man sich besinnt, denn Sprachen sind einfach nicht gleich, sonst bräuchte man nicht verschiedene Sprachen.
Ja.
Ja, oder sonst gäbe es keine verschiedenen Sprachen, nicht wahr?
Wenn Sie den Podcast gehört haben, dann haben Sie auch mitbekommen, da gibt es noch da habe ich aus dem Münchner Neuen Testament vorgelesen. Das ist eine wissenschaftliche Übersetzung des Neuen Testaments und das hat aber mit deutscher Syntax gar nichts zu tun. Das ist eine interessante Feststellung, wenn man
das werden Sie jetzt gleich noch im Podcast machen.
Werde ich gleich im
Podcast. Dann kommen Sie doch mit uns rüber in die Podcast-Kabine
das
schnell.
Das ist wirklich unglaublich schön.
Und dann können wir da noch ein bisschen weiterreden und in die Verlängerung gehen.
Richtig.
So.
Gut, dann hören wir noch einen abschließenden Text. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir... Doch, wir haben noch Zeit für einen Text. Und zwar, die Texte von Natalia Breininger wurden von drei Sprecherinnen eingelesen und ich habe einen Text, also natürlich nicht ich, sondern unsere Redaktion hat einen Text an alle drei geschickt. Es ist ein dreisprachiger Text und er heißt Amplitude und damit verabschieden wir uns. Kommen Sie doch mit rüber in den Podcast, da ist es sehr lustig. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Amplitude. Embrace me through that wall. Breathe me in. Take me home in your lungs.
Amplitude. Umarme mich durch diese Wand. Atme mich ein, nimm mich mit nach Hause in deinen Lungen.
Обними меня сквозь
эту стену. Вдохни, забери меня домой в своих легких.
So.
Ui.
Das,
so binär alles hier.
Das war schön da drüben, aber jetzt wird mal richtig desinfiziert.
Frau Meister, schon wieder.
Vorsicht, Sie müssen erst desinfizieren. Wir leben in unsteten Zeiten.
Wir leben in Zeiten. Ja, ich mache hier mal, ich habe hier so ein Tuch.
Dann so, mal abwischen
alles. Also, liebe ZuhörerInnen und liebe Zuhörer, wir sind wieder da.
Ja, wir sind
Wir waren gerade kurz weg, weil unsere Sendezeit zu Ende gegangen ist und wir noch so viele Texte haben, haben wir gesagt, wir verabreden uns im Internet.
Ja, aber
ganz unverbindlich, Sie? Nicht wahr?
Ja.
Ich habe also eine App, wo man Radiomoderatoren finden kann im Umkreis.
Ja.
Die habe ich betätigt und da kam, wie der Zufall es will, kam Herr Eisenbart gerade.
Ja.
Und mit dem werde ich jetzt wohl oder übel die Sendung Eisenbart und Meisenbart weitermachen.
Wissen Sie, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich finde, die anderen Leute wollen auch senden. Es sind ja 60 Redaktionen bei Radio Z.
Wir sind ja hier
und die Strafzeit will ja auch.
Ja, ja.
Die wollen zum Beispiel ein Kapitel Bra spielen.
Richtig, haben wir vorhin in
haben wir gehört, gehört, ja.
Kapitel
haben Bra. Habe ich ein bisschen reinspitzen dürfen, was dann, die heute spielen. Da ist ja wieder einiges an menschenverachtender Musik ausgeklammert. Muss ich dazu sagen, da wünschen sich die Leute immer, dass sowas gespielt wird wie, weiß ich jetzt nicht, Roland Kaiser. Und aber bei Roland Kaiser, da geht's aber zu, Frau Meisendra.
Ist das so? Ist das so?
Ja, ja, das ist ein ganz schmieriger Schwindler, der versucht, Frauen in sein Bettchen zu locken. Das wollen wir nicht spielen bei Radio Z. Können Sie sich gleich abschminken, dass wir das spielen? Sag ich Ihnen.
Ja, Herr Eisenbart, jetzt sind wir hier im Podcast. Das heißt, ja, wir haben auch ein bisschen, sag ich mal,
noch ein bisschen Zeit gemietet.
Wir haben ein bisschen Zeit, wir gehen die Verlängerung.
Ja, danke, dass Sie Ihr Endgerät für uns freigemacht haben. Wir gehen jetzt in die Verlängerung. Das wird jetzt noch mal ein bisschen werden.
Wir haben noch ein bisschen was nachzuholen, nicht wahr?
Richtig.
Ja. Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir machen gleich weiter. Wir haben sehr wenig Moderation.
Wollen wir vielleicht noch ein Lied spielen?
Sollen wir noch eins spielen?
Dass wir rüber moderieren. Also das ist quasi jetzt, dass die Leute nicht denken, jetzt ist schon vorbei. Quasi der Song um Gans 2.
Okay, können wir gerne machen.
Weil es ist ja schon wieder Gans, Frau Meisendraht.
Ja, es ist schon wieder Gans.
Denken Sie doch mal mit.
Ja, aber wie sollen wir jetzt spielen ohne Instrumente? Sollen wir Instrumente noch schnell holen?
Hol mir die Instrumente.
Dann schnipp ich jetzt und dann kommt ein Feuerball aus meiner Hand.
Ja.
Und dann haben wir die Instrumente in der Hand, Herr Eisenbach.
Ja,
das ist die Magie des Internets.
Gut.
Also.
Oh, es hat wirklich geklappt.
Let me take you by the hand and lead you through the streets of Florence. I show you something that will make you change your mind. Streets of Florence, streets in the air. Streets of Florence, to the sun. Mit meinen Füßen in der Hand, laufen in Lorenz. Let me take you by the hand, laufen in Lorenz. Oh, ich lauf mit meinen Füßen in der Hand, laufen in Lorenz. Let me take you by the hand. Laufen in Lorenz.
Laufen in Lorenz.
Ich laufe mit meinem Fuß in der Hand. Laufen in Lorenz.
Laufen in Lorenz.
Let me take you by the hand. Lorenz. Thank you. Thank you. Ich liebe Veitstoß, er schnitzt so schön. Ich liebe hohe gotische Gebäude, denn ich bin laufenden Lorenz. Mein Arbeitsplatz ist da, darum muss ich laufen nach Lorenz. Was für eine schöne Stadt. Und denn ich bin
laufend in Lorenz.
Lauf der. Entschuldigung, nochmal, wir machen nochmal. Lauf. Ja, das muss jetzt schon nochmal ein schöner Refrain am Schluss.
Ja, ja, dann machen Sie doch nochmal.
Denn ich bin laufend in Lorenz. Ich lauf mit meinem Fuß in der Hand. Ich bin laufend in Lorenz. Let me take you by the hand. Ich bin laufend in Lorenz. Ich lauf mit dem Fuß in der Hand. Und ich bin laufend in Lorenz. Ich bin mit Dürer verwandt.
Ja, das war unser kleiner Einstimmer, nicht wahr, zu Podcast. Sie haben jetzt noch mal einen Bonussong von uns bekommen, eine Zugabe.
Ja, das kommt davon, wenn man nur Radio angemeldet hat bei der GEZ. Man kann ja auch die ganzen anderen Sachen sich kaufen, zum Beispiel Podcatcher. Ja,
richtig. Und bei uns ist diese Besonderheit, wir spielen sehr wenig Musik, aber wenn wir sie spielen, dann spielen wir sie auch.
Was wir leider nicht geschafft haben in der Radiosendung, ist ein Text von einer lieben Kollegin von der Redaktion von Immigration Broadcast. Mhm. Nämlich Shehbal Arinli. Sie ist auch bei PEN. Sagt Ihnen das was?
PEN, ja.
Die sind in der ganzen Welt.
Stifte ohne Grenzen.
Richtig. Oder Schreibmaschinen ohne Grenzen.
Ja.
Und es geht auch immer um, sagen wir mal, Menschenrechte. Es ist eine sehr gute Organisation. Da ist Frau Arinli da.
Was ist ihre Sprache, in der sie es verfasst hat?
Türkisch.
Türkisch.
Ja.
Ja.
Und sie hat es auch selber übersetzt.
Sehr gut.
Im Original liest sie es selber und im Anschluss hören wir es nochmal übersetzt.
Genau, und liebe
von ihr selber.
Genau, und nachdem wir das jetzt schon der zweite türkische Text ist,
ja,
können Sie ja vielleicht Ihr gewonnenes Wissen durch das Hören von der Übersetzung mit dem Originaltext jetzt gleich anwenden.
Richtig.
Und mal versuchen, das Ganze so intuitiv zu verstehen.
Also Stifte raus und Zettel auch raus, denn jetzt wird übersetzt. Hier kommt der Originaltext. Bitte machen Sie alle mit. Wir werden das dann einsammeln und nach den Sommerferien wieder rausgeben, korrigiert.
Çalışma masamın üzeri karmakarışık. Kafamın içi, içimin labirentleri de. Çalışma masamın üzeri darmadağınık. Hayatımın kendisi de. Bir çalışma masamın olması çok iyi. Bir de toparlayabilsem. Her akşam toparlıyorum. Sabaha huzurla masamın başına geçebileyim, iki satır ilerleyebileyim diye. Ama her nasılsa galiba gece yarıları kalkıp yeniden ortalığı karıştırıyorum. Ne düşünüyorum, nerelere gidip geliyorum, ucu bucağı belirsiz. Karışık, karma karışık işte, darmadağınık. Belki bu mektupları yazarken biraz toparlanırım. Mesela şimdilik şu dil kursu kitaplarımı raflara tıkıştırabilirim. Yeni geldiğim bu memleketi tanıyacağım diye ortalığa yığdığım onca kitabı, broşürleri, etkinlik tanıtımlarını, programları, Yazmaya çalıştığım, kıvranıp durduğum bana göre ütopya, kimine göre distopya notlarımı çekmeceye sokuşturabilirim. Önceleri yazılmış ama yayınlanmamış, yayınlanması için çalışsam iyi olur diye ortalıkta tuttuğum yazılarımı unutabilirim. Ya da memleket dergilerine yazmak için sıralayıp durduğum makaleler, denemeler için aldığım notları, okumam gerekenleri. Neyse ki film tasarılarımı çoktan sümenaltı etmişim. Şişindiği yerden arada bir burnunu uzatmaya çalışsalar da pek kulak vermiyorum onlara. Şimdilik film işleri çok ağır gelir. Bekleye durun diyorum. Bu yeni memlekette tutunma projeleri dosyalarımı da toptan ortadan kaldırmalıyım. Zaten burada bir işe yarar mı belli bile değil. Hadi ya, en önce kendine haksızlık etme klasörünü geri dönüşüme göndersem iyi olacak. Bu kadar karmaşa içinde bir yılda bir sürü şeyler yapıp durdun işte. Daha ne istiyorsun diyerek yani. Çalışma masamın üstünde bir telaş bir telaş. Farkındayım, bedenimin hücreleri de zıp zıp zıplıyor. Ne oluyor kardeşim, bir sakin ol, dölek dur. Velhasıl masamı toparlasam iyi olacak. Sevgili Terezia Mora, rastlantıların hiç de öyle rastgele olmadığını düşünmüşümdür hep. Rastlantı gibi olanların başka rastlama maceralarıyla olgunlaşarak özgün bir varoluş kazandıkları yerlerden gelip geçtikleri, dallanıp budaklandıkları, derleyip toparladıkları, değişip dönüştürdükleriyle zaten oraya varmaktan başka çarelerinin olmadığını. Bulunduğum yerden kademe kademe geriye, dört bir yöne, gündelik hayatın kılcallarına doğru giderek beni oraya taşıyan tesadüfleri izleme oyununu çok severim. Çok eğlencelidir. Şimdiki soru, hangi tesadüfler zinciri bizi bir araya getirdi? Bir öneri, iki kabul. Öneriyi yapanın tesadüfler zinciri neydi? Bu öneriye hangi yolculuklardan sonra ve nereden, nasıl gelmişti? Bir insan tanımadığı birine neden mektup yazar? Yani şimdi ben size neden yazıyorum? Siz benimle yazışmayı neden kabul ettiniz? Bunlar ya gerekler, ya zorunluluklar, ya ihtiyaçlar üzerinden yaşayan, yapıp ettiklerini bir temele oturtmadan rahat etmeyen biri olarak bir zemin arayışı soruları galiba. Ve şimdi buna verebilecek bir cevabım yok sanırım. Gerçi bu soruların bir önemi var mı onu da bilmiyorum ya. Belki de cevabı yazışmaların ilerleyen süreçlerinde birbirimizi tanıdıkça birlikte keşfederiz. Kim bilir?
Frau Meisendrath.
Ja.
Hier kommt. Sie können doch Russisch.
Raspatri.
Das ist gar nicht schlecht. Aber heißt nicht zweit war.
Raspatri?
Ich glaube schon. Ich kann auch kein
Russisch. Sie sehen, da tun sich Bildungslücken bei mir auf. Ich muss mal nochmal in die Volkshochschule zurück.
Ja, wollen wir da gemeinsam hingehen?
Vielleicht Russisch, ja, das wäre. Ich finde das ja, also ich finde Russisch insbesondere eine sehr schön klingende Sprache.
Ja.
Die man auch, die sehr unterschiedlich, also auf mein Gemüt sehr unterschiedlich wirkt, je nachdem, wer wie spricht. Also ja. Verstehen Sie, sie kann sowohl weich und, sag ich mal, ja, fast schon etwas Verführerisches an sich haben, hoppla. Aber gleichzeitig auch sehr, klar und aggressiv auch klingen, gleichzeitig. Also das ist so ein Wunder für mich, die selber das nicht sprechen kann, dass das dann doch wirkt, sage ich mal.
Wirkt?
Wirkt.
Das ist, okay, hier kommt ein Text von Natalia Breininger, er ist auf Russisch und heißt Igra.
Игра.
Как мы нашли друг друга?
Совершенно случайно, моя дорогая.
Куда мы идем?
Вниз, вверх, в сторону или назад. Пойдем туда, куда хочешь.
Я не хочу.
Ты обязана.
Я обязана? Да-да, мы обязаны. Жизнь – это всего лишь модальный глагол.
Жизнь – всего лишь модальный глагол.
Да-да, модальный глагол. Ты в карты играешь?
Нет.
В азартные игры?
Нет.
Жаль.
Почему?
А то мы бы сыграли.
На что?
На счастье.
Кто выиграет, тому и достанется?
Нет.
Нет?
Ага.
На что тогда?
На обещание счастья.
На обещание счастья?
Именно.
Я не играю.
Отлично.
Я не играю.
Das war ein Text von Natalia Breininger. Wir haben gleich noch einen Text und es ist sehr interessant, weil Natalia Breininger selber Deutsch spricht, aber auch Russisch, aber auch andere Sprachen. Sie ist ein Naturtalent und sie hat uns mehrsprachige Texte geschickt. Der nächste heißt Not a Poem. Frau Meisendrath.
Ja, das heißt nicht ein Gedicht.
Nicht ein Gedicht, das reimt sich sogar. Was schon wieder
ein
für
Binnenreim.
Schon wieder für ein Gedicht eignen würde. Not a Poem von Natalia Breininger.
Hashtag not a poem. My body is full of blue stains from all the edges in the empty house, but it is not. My body is full of blue stains from all the dead corners of your soul. Я пытаюсь превратить в поэзию что-то прозаическое, банальное, повседневное, настолько отвратительно неуклюжее, что желчь поднимается в сердце. Я хорошо умею стоять в стороне и делать умозаключения, но плохо в жизни с ними справляюсь, особенно когда лицо, подобное вашему, постепенно искажается. Нарцисс, зачем сидите вы у моих берегов? Бывают месяцы, спешка, новости, посты, почтительные и трансграничные, объятия, намеки, соблазнения, кофеин. Es läutet Sturm. И я не хочу той роли, которую вы мне отводите. Ни во сне, ни в реальности. Горбачу в знак протеста, простыню ногами ночью. Тащу себя из утра в день, из дня в вечер, в ночь и обратно. Почему все в жизни противоположно? Пизда или честь? Стыд или скука? Одиночество или сука? Warum ist das alles, was zur Wahl steht? Почему? Почему? Почему? Я воздвигаю стену, чтобы нарушить ритм, либо громче лаять, либо тише молчать, стену, за которой вы сидите, царапаетесь и выжидаете, пока друзья корчат рожу от извращенного раздражения. Get over it. А что, если это жизнь? Моя жизнь? Уж извините, что не могу предложить вам развлекательную программу покруче. Как насчет головы, бьющейся об стену от скуки в кровь? Упрямство и эгоцентричность не всегда побеждают хунт, так же, как нерешительность и страх. И вот прошло мгновение, жизнь, а ведь как-то она была потрачена на усопшую любовь, свежую ложь, молчание или лепет. Все это так часто становится нечетким, если ты не встаешь на дыбы и сопротивляешься. The courage to act what you are, to do what you feel, is a bitch. But then all is. И жребий не всегда брошен в аспио перфективу, а иногда просто скатывается со стола на пол с дешевой выпивкой. А боженька снисходительно смотрят, как они мучаются. Сколько им еще осталось? Ich versuche Dichtung aus etwas zu machen, das Prosa ist, banale, alltägliche, so widerwärtig, plumpe, das mir die Galle hochsteigt ins Herz. Ich bin gut darin, mir alles anzusehen von der Seite und Schlüsse zu ziehen. Schlecht darin, mit ihnen zu leben, besonders wenn ein Gesicht wie ihres nach und nach von den Fakten entstellt wird. Narziss, warum sitzen Sie an meinen Gewässern? Es sind Monate, die passieren, rauschend, Nachrichten, Posts, respektvoll und grenzüberschreitend, Umarmungen, Hinweise, Verführungen, Kaffee. Es läutet Sturm und ich möchte die Rollen nicht, die sie mir zuteilen. Nicht im Traum und nicht in der Realität. Ich wälze mich aus Protest, nachts strampelnd durch die Laken, schleppe mich aus dem Morgen in den Tag, in den Abend, in die Nacht und wieder zurück. Warum muss alles Gegensatz sein und nicht zu haben? Пизда или честь, стыд или скука, одиночество или сука. Warum ist es alles, was zur Wahl steht? Warum? Warum? Warum? Ich ziehe die Wand hoch, um den Rhythmus zu brechen. Entweder lauter bellen oder stiller Schweigen. Hinter der Wand, hinter der sie sitzen und sich kratzen und ausharren. Freunde ziehen entnervt eine Schnute. Get over it. Aber was, wenn es das Leben ist? Mein Leben entschuldigt, dass ich euch kein besseres Unterhaltungsprogramm bieten kann. Wie wäre es mit einem Kopf, der sich vor Langeweile blutig schlägt an der Wand? Sturheit und Egozentrik siegen nicht immer, Hund. Manchmal bleibt man drauf sitzen, wie auf Unschlüssigkeit und Angst. Und dann ist der Moment vorübergezogen, das Leben, und man hat es irgendwie verbracht, irgendwie geliebt, gelogen, geschwiegen oder gestammelt. Es verschwimmt so oft, wenn man sich nicht gegen all das aufbäumt und wehrt. The courage to act what you are, to do what you feel, is a bitch. But then, all is. Und die Würfel fallen nicht immer in aspio perfetivo, sondern rollen von der Tischkanten hinab, auf den Fußboden neben den billigen Fusel. А Боженька снисходительно смотрит, как они мучаются, сколько им еще осталось.
Russische Sprache, was fällt Ihnen dazu ein?
Zupfkuchen zum Beispiel.
Das ist doch keine Literatur.
Jetzt. Sie haben doch die ganze Zeit mit Ihrem Kuchen da jetzt rumgemacht. Ja, ja. Tolstoi, ja. Dostojewski,
gut.
Nicht wahr, Putin zum ja. Beispiel fällt mir dazu ein.
Jerofejew.
Wer?
Jerofejew.
Ja, der auch.
Ja.
Also lauter.
Reise nach Petuschki nämlich.
Aber auch
über den Mann, der nicht einmal in seinem Leben gepupst hat. Ein sehr gutes Buch, übersetzt von Robert Gernhardt.
Auch wirklich, das klingt sehr schmackhaft. Herr Eisenbart, ja, Russisch hat ja, also Russland insbesondere hat ja eine sehr Literatur
ja.
geprägt. Ne? Also
richtig.
So ein ganz bestimmtes Feeling verbinde ich damit mit Russisch. So ein
ja.
so etwas Tristes, Melancholisches vielleicht.
Ja.
Etwas Raues und aber auch sehr
Nachdenkliches.
Zugfahren mit der transsibirischen Eisenbahn.
Das ist nicht toll. Wahr? Das hat mir mal mein Geschichtelehrer, nee, doch, Geschichtslehrer hat mir das erzählt, dass da die Einheit der Länge in Russland in Wodka gemessen wird. Also er war da mit einer Reisegruppe und jeder hat eine Flasche Wodka in der Hand gehabt und dann hat er gefragt, wie weit ist denn noch bis Omsk zum Beispiel? Und dann haben die gesagt, so.
Das sieht jetzt die Zuhörerschaft.
So, ja. Also schauen Sie
doch. Ich sehe es, ja, ja, schön. Also Sie zeigen mit den Fingern irgendeine Menge.
Ja, ja, genau. Und die haben halt dann die Flasche hingedeutet, ja, ach so, haben okay. gesagt, ja. So weit noch. Das ist eine interessante Anekdote.
Ja, aber auch ein bisschen vereinfacht die ja, Dinge auch ein bisschen,
denke ich. Das kann auch im letzten
Jahrhundert. Ich denke auch, Russen können durchaus einen Zollstock bedienen.
Ja, natürlich. Das war auch eher so eine lustige kleine Anekdote aus dem letzten Jahrhundert. Ich habe gedacht, ich locker hier die Stimmung ein bisschen auf durch lustige kleine Schwenke.
Ach so, da hätte ich jetzt lachen müssen, oder was?
Hier kommt ein Text von Natalia Breininger.
Стихи казались я, Каремспа, сенья, областью, облаком, где можно быть.
Frau Meisendrath.
Ja, ja, ja.
Waren Sie schon mal in Russland?
Herr Eisenbart.
Waren Sie?
Nein, ich war noch nicht in Russland.
Wollen Sie mal hingehen?
Ja, aber jetzt ist ja Corona, jetzt kann man ja nirgendwo mehr hingehen.
Wo würden Sie gern hingehen?
Nach Russland.
Ja.
Und deswegen gucke ich das jetzt immer im Fernsehen.
Vom Eisendraht.
Wenn Sie wissen, das ist reisen mit der Transsibirischen Eisenbahn. Da ist dann ein Moderator mit Pelzmütze und der erzählt uns dann, wie das wirklich ist. Und da kommt dann natürlich auch lustige Geschichten über Wodka-Längen und so weiter. Das ist alles zu erwarten. Das ist alles selbstverständlich. Und dann ärgere ich mich darüber, dass das so holzschnittsartig immer im Fernsehen gezeigt wird, weil man nämlich nie die Tiefe eines Landes übers Fernsehen erfassen kann. Man kann sie aber auch nicht erfassen, indem man mit einer Bahn mitfährt. Das machen viele Leute und denken, sie haben Russland verstanden. Aber Russland ist ja...
Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Da ist zum Beispiel immer, das ist ein schönes Programm im bayerischen Fernsehen.
Richtig, aber denken Sie, dass Sie dadurch Deutschland erfasst haben, wenn Sie das Programm geguckt haben?
Ich kann es doch versuchen.
Ja, ist ja okay jetzt. Dann machen Sie den Text.
Hier kommt ein Text von Natalia Breininger. Dankeschön.
Игра.
Как мы нашли друг друга?
Совершенно случайно, моя дорогая.
Куда мы идем?
Вниз, вверх, в сторону или назад. Пойдем туда, куда хочешь.
Я не хочу.
Ты обязана.
Я обязана? Да-да, мы обязаны. Жизнь – это всего лишь модальный глагол.
Жизнь – всего лишь модальный глагол.
Да-да, модальный глагол. Ты в карты играешь?
Нет.
В азартные игры?
Нет.
Жаль.
Почему?
А то мы бы сыграли.
На что?
На счастье.
Кто выиграет, тому и достанется?
Нет.
Нет?
Ага.
На что тогда?
На обещание счастья.
На обещание счастья?
Именно.
Я не играю.
Отлично.
Я не играю.
So, haben wir jetzt noch russische Texte, Herr Eisenbart? Ich hätte irgendwie gerade Lust auf noch...
Frau Meisendrath, Sie machen sich schon wieder lustig über meinen Moderationsstil. Das ist gemein. Wir haben hier keinen russischen Text. Wir haben ein interessantes Interview mit Andrea Wilhelm. Sie übersetzt Filme aus dem Englischen ins Deutsche.
Ach so, ja, das ist ja ein Thema, worüber wir in dieser On-Air-Sendung gar nicht gesprochen haben, nämlich Übersetzung nicht als, wir übersetzen ein Buch und verkaufen es als Buch,
ja,
sondern Übersetzung als Mittel zum Zweck quasi, könnte man fast sagen.
Ja.
Also ein Film zum Beispiel, einen englischen Film, nicht wahr? Da wird ja bei uns gerade in Deutschland eine große Branche draus gemacht, etwas zu übersetzen und zu, nachzusprechen quasi.
Ja, das ist ja eine Statistik besagt, dass es nicht nur Texte gibt, also nicht nur Übersetzer gibt, die literarische Formen übersetzen, sondern auch die zum Beispiel, sagen wir im Gericht, sagen wir bei der Polizei oder sagen wir beim Notar sitzen.
Oder bei Wetten, dass zum Beispiel.
Bei Wetten, dass, die Tom Hanks übersetzen.
Ja.
Wie genau. Ihr guckt.
Ich bin der Puppy Bot 2000, der vollautomatische Interviewautomat von Eisenbart und Meisendraht, und heute rufe ich bei Andrea Wilhelm an, die Filme ins Deutsche übersetzt. Guten Tag, Frau Wilhelm. Stellen Sie sich doch mal vor. Bitte.
Ja, also mein Name ist Andrea Wilhelm. Ich wohne in Berlin und seit Ende 2004 übersetze ich für Film, Funk und Fernsehen sozusagen. Also seit Ende 2004 bin ich Rohübersetzerin beim Film.
Rohübersetzung, schön und gut. Ich selbst verstehe das natürlich. Erklären Sie mir bitte trotzdem nochmal, was das ist.
Übersetzung ist sozusagen der Erstkontakt von einem Film oder einer Serie, in meinem Fall englischsprachige Filme und Serien, der Erstkontakt mit der deutschen Sprache sozusagen. Also ich mache die Übersetzung des Skripts, das ich bekomme, und übersetze halt genau. Also bei mir ist es noch nicht lippensynchron. Das macht der Texter nach mir oder die Texterin nach mir. Und ich recherchiere zum Beispiel Wortspiele. Ich recherchiere, wenn irgendwelche Ausdrücke vorkommen, die nicht so allgemein bekannt sind. Das ist meine Aufgabe. Ja, und wie gesagt, danach wird das alles angepasst, dass es auch hübsch aussieht.
Bei Untertiteln muss ja nichts auf die Lippen der Schauspieler passen. Sind die demzufolge beliebter in ihrer Branche?
Untertitel haben halt ihre ganz eigenen Probleme, oder nicht Probleme, also ihre ganz eigenen Aufgaben, sagen wir es so. Also natürlich macht man sich nicht so viel Mühe und versucht, schöne Entsprechungen für Witze zu suchen, einfach weil man eben im Hintergrund das Original hört. Aber Untertitel sind deswegen auch eine Kunstform an sich sozusagen, weil sehr genau darauf geachtet werden muss, was kommt in die Untertitel, was kommt nicht in die Untertitel. Einfach aus dem Grund, weil Sprache sehr viel schneller ist, als das menschliche Auge die Untertitel lesen kann. Also ein Untertitel muss mindestens, und dann muss er relativ kurz sein, 3 Sekunden im Bild stehen, um erfasst werden zu können einfach. Das heißt, wenn jemand sehr, sehr schnell redet, haben wir ein großes Problem, dass alles, was gesagt wird, einigermaßen zusammengefasst in den Untertitel zu bringen. Also ich höre das immer wieder von Leuten und lese das auch in irgendwelchen Kommentaren. Ja, in den Untertiteln stand ja gar nicht alles drin. Das stimmt, weil das manchmal gar nicht funktionieren kann. Es ist eine andere Art Arbeit, Untertitel.
Können Sie den Weg vom Drehbuch zum fertigen Film bitte kurz für uns skizzieren?
Das Skript, was ich bekomme, also die Continuity sozusagen, wie das heißt, ist die Abschrift dessen, was im Film gesagt wird. Also es ist nicht das Drehbuch ultimativ, sondern die Abschrift tatsächlich von jedem Atmer, von jedem Uff, von jedem Bläh. Und das bekomme ich, das übersetze ich mit jedem in Klammern Atmer, in Klammern Laute, in Klammern Uff und übergebe das, wenn ich damit fertig bin, übergebe ich das weiter an den oder die Texterin. Und das ist dann der Mensch, der dafür zuständig ist, dass die Sache gut auf den Lippen aussieht. Also Texter setzen sich vor den Bildschirm und fahren einen Take. Also Takes sind diese kleinsten Einheiten sozusagen, in denen gearbeitet wird. Meistens halt eben 1-2 Sekunden lang. Fahren das hin und zurück und hin und zurück und überlegen sich, was sieht gut drauf aus? Wie kriege ich den Satz so hin, dass es tatsächlich, also dass die Lippen, wenn die Lippen im Bild zu sind, dass die dann auch in der Sprache möglichst irgendwie zu sind. Also es gibt halt eben, es gibt diese Unterscheidungen, also Labiale sind alles, was halt eben, wo die Lippen mit beteiligt sind und dann halt eben die, wo der Mund offen ist und so. Also da gibt es dann halt immer mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn ein P auf dem Bild kann im Deutschen auch genauso gut ein M sein oder alles, wobei der Mund halt eben geschlossen ist, zum Beispiel. Ja, damit beschäftigt sich der Texter, meinen Text halt eben zu nehmen und ihn in eine möglichst ansehnliche Form zu bringen. Natürlich wird die immer noch abgenommen, manchmal auch vom amerikanischen Verleih, also ich hatte tatsächlich schon Filme, bei denen es so war, dass der amerikanische Verleih nochmal nachgefragt hat, könnten Sie bestimmte Witze oder so nochmal ins Englische übertragen aus dem Deutschen, wie Sie sie jetzt entwickelt haben, einfach damit wir sehen, was daraus geworden ist. Das kann halt eben auch noch so ein Zwischenschritt sein und dann wird da nochmal diskutiert, ist das richtig so, wollen wir das so haben, ja, nein. So, und wenn das alles geklärt ist und der Text abgenickt ist sozusagen, kommt er ins Synchronstudio, wo ein Synchronregisseur und die Synchronschauspieler den Text dann halt eben auf diese kleinen Takes, die halt eben im Synchronstudio vorgespielt werden, demjenigen Darsteller, der gerade da ist, die arbeiten halt tatsächlich in Abschnitten von Sekunden. und machen dann am Tag so und so viele Takes und arbeiten auch in den allermeisten Fällen eben alleine im Synchronstudio. Also das heißt, selbst wenn es ein Dialog ist, der Schauspieler, die Schauspielerin ist meistens alleine im Studio und der zweite, dritte, vierte, der noch in der Szene vorkommt, wird dazu gemischt. Und ja, und irgendwann, wenn das alles gemischt, geschnitten und exakt an die richtige Stelle angepasst ist, sieht man es irgendwann im Kino.
Und wer trifft die Entscheidung, ab wann im Film geduzt wird? Machen Sie das?
Also sagen wir mal so, ich treffe eine Vorentscheidung. Ich bekomme diese Continuity und ich bekomme aber auch das Bild. Das heißt, ich kann das vom Text her übersetzen und gucke mir dann aber trotzdem das Bild natürlich nochmal an, um zu sehen, stimmt das alles eben gerade diese Sachen wie du und sie. Man kriegt manchmal einfach ein besseres Gefühl dafür, wenn man die Leute sieht, wie sie sich untereinander verhalten. Ist es eher ein Du, ist es eher ein Sie? Ob sich im Endeffekt der Text daran hält, ist nicht meine Entscheidung. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass dann nochmal umentschieden wird, dass dann gemeinsam beratschlagt wird, ach nee, finde ich jetzt nicht so gut, wenn die sich schon duzen oder wenn die sich noch siezen. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass es vom Gefühl her relativ eindeutig ist, wer sich jetzt gerade hier siezt oder duzt.
Ich habe gerade einen Scan durchgeführt. 100% unserer Hörerschaft wollen wissen, ob sie Filme noch genießen können, oder ob sie Übersetzungsfehler meilenweit gegen den Wind riechen und dann ist es vorbei mit dem schönen Kinoabend.
Das ist leider Berufskrankheit, dass bei vielen Filmen, gerade bei welchen, die eben nicht besonders gut gemacht sind, da ist es dann wirklich so, dass man im Kopf das Englische praktisch mithört im Hintergrund und denkt immer, nein, das muss das und das gewesen sein, weil die Übersetzung ist so.
Ja. Tut mir leid.
Ich kann auch nach wie vor ins Kino gehen und mir völlig normal Filme angucken, ohne dass es passiert, wenn sie gut gemacht sind. Es gibt manchmal auch zum Beispiel Serien, wo es schneller gehen musste und so weiter, was man dann merkt, das ist manchmal schwer zu ertragen. Aber ich muss sagen, deswegen bin ich so froh, dass ich in diese Branche reingekommen bin, einfach weil mich das auch bevor ich in dieser Branche gearbeitet habe, immer schon gestört hat, weil ich einfach dachte, mein Gott, das kann doch nicht sein, da ist doch irgendwas falsch, das stimmt doch nicht. Und deswegen war das von Anfang an mein Anspruch, als ich angefangen habe, okay, das muss besser werden. Ja, deswegen schreibe ich halt eben bei jedem kleinsten Wortwitz oder bei allem, wo ich mir selber eben unsicher bin oder wo ich nachrecherchieren musste, das schreibe ich halt minutiös dazu, weil ich weiß, wie gruselig das ist, wenn man davor sitzt und sagt, nee, das hier stimmt nicht.
Ich schaue wahnsinnig gern Horrorfilme. Kennen Sie Friedhof der Kuscheltiere? Da stimmt doch was nicht. Es geht da nämlich um Haustiere. Aber ich meine, der Film ist gut.
Gerade in den 60ern, 70ern war halt so ungefähr alles erlaubt, was bei der Übertragung von englischen Filmen und Serien irgendwie ins Deutsche passiert ist. Also ich meine, diese Rainer Brandt-Synchronisationen, die sind legendär. Diese ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filme, in denen im Deutschen weitergeredet wird, sobald die Figur einen Kopf dreht, einfach damit nicht zu sehen ist, dass der Mensch im Original gar nichts sagt. Und dann kommen im Deutschen noch drei Witze hinterher. Das war damals völlig normal. Das war damals halt eben, ach komm, dann machen wir es halt im Deutschen ein bisschen lustiger und wahrscheinlich wird es halt eben genauso gewesen sein, dann machen wir es im Deutschen ein bisschen niedlicher und ein bisschen, dass es eben dramatischer klingt irgendwie oder dass der Unterschied einfach noch krasser ist zwischen, ah, Kuscheltier und dann passieren halt eben gruseligste Dinge.
Ja, das mit der Katze zum Beispiel. Und was hat sich da geändert bis heute?
Inzwischen ist der Anspruch im Deutschen, also zum Beispiel auch gerade bei der Synchronisation, man soll von Sprache zu Sprache umschalten können auf Netflix oder sonst wo, ohne dass man noch einen großen Unterschied feststellt. Also es soll einfach ein sehr glatter Übergang sein
zwischen Englisch und Deutsch und anderen Sprachen. Und darauf wird inzwischen sehr, sehr, sehr geachtet. Also auch, dass die englischen oder die amerikanischen Verleiher halt eben sehr darauf achten, dass die Stimmen angepasst sind. Teilweise dann so sehr, dass lang angestammte Synchronsprecher teilweise halt eben für bestimmte Filme ausgetauscht werden, weil der amerikanische Regisseur sagt, nee, das ist aber jetzt nicht die Stimme, die ich mir vorgestellt habe. Also das kann passieren.
Und was schauen Sie privat? Eher Original mit Untertitel oder deutsche Synchro?
Das kommt ganz ehrlich auf den Film an. Also neuere Sachen tatsächlich gerne im Original. Aber ich muss sagen, solche Sachen, wie die ich halt schon als Kind mir angeguckt habe, was weiß ich, Zurück in die Zukunft oder die alten James-Bond-Filme oder irgendwas, die sehe ich tatsächlich sehr gerne auf Deutsch. Weil das einfach wirklich, das sind die Stimmen, die für mich dazugehören. Es ist, obwohl ich inzwischen natürlich weiß, und die Originalstimmen im Ohr habe. Es gibt einfach einige Synchronsprecher, die ich immer wieder und sehr gerne hören möchte.
Wir haben in der Sendung schon darüber geredet, dass der Text sich auch verändern kann, wenn man ihn übersetzt. Allerdings gibt es beim Film zusätzlich noch Bild und Ton. Kann man sagen, dass der Film ziemlich widerstandsfähig ist gegen übersetzungsbedingte Umdeutung?
Was halt immer ein großes Problem ist im Deutschen, dafür eine Übertragung zu finden, ist gerade bei britischen Filmen zum Beispiel, wenn Dialekte ins Spiel kommen. Dialekte aus bestimmten Regionen werden im Deutschen gnadenlos Hochdeutsch synchronisiert. Ganz selten passiert es mal, dass irgendwie so ein kleiner Einschlag reinkommt. Aber im Englischen und gerade im britischen Englisch ist halt ein großes Problem, dass Dialekte nicht nur die Region bezeichnen, aus der jemand kommt, sondern auch die soziale Stellung. Also Menschen, die in der doch noch sehr strikt auf soziale Stellung ausgerichteten Gesellschaft wie Großbritannien, Menschen, die mit starkem regionalem Dialekt sprechen, werden automatisch so ein bisschen abgekanzelt. Das im Deutschen rüberzubringen, und gerade in einer Synchronisation, die auf Hochdeutsch funktionieren muss, das ist halt eine Sache, die wird nie ganz funktionieren, finde ich. Also von daher gibt es durchaus immer Filme, wo man sagt, ja, das ist jetzt im Endeffekt tatsächlich nicht der gleiche Film.
Also mal ganz frech gefragt, warum dann überhaupt synchronisieren?
Synchron hat nach wie vor eine Berechtigung, einfach weil es viele Menschen gibt, die nicht mit so einer Selbstverständlichkeit sich einen englischen Film angucken können, weil man immer abgelenkt wird, wenn man mit Untertiteln guckt. Man ist trotzdem immer dabei, die Untertitel zu lesen. Einfach weil das Auge angezogen wird von diesem laufenden Wort, was da unten passiert. Und deswegen kann man sich einfach nicht ganz so auf die Gestik und die Mimik konzentrieren, was passiert. Und deswegen finde ich, es ist einfach doch eine schöne Sache, wenn man sich zurücklehnen kann und sagen kann, okay, ich weiß, der Film hat jetzt andere Stimmen, als er eigentlich haben sollte, aber dafür verstehe ich jedes Wort.
Danke für das Interview. Das war Andrea Wilhelm. Zurück ins Studio.
Dum di dum, dum di dum.
Frau Meisendrahn. Jetzt hören Sie auf mit Ihrem Gesinge da. Das führt doch zu nichts.
Musik kann ja auch eine Sprache sein,
ja,
für die es keiner Übersetzung bedarf. Zum Beispiel, weil das ja alles nach Naturkonstanten ist, nicht wahr? Also eine Sprache ist ja kulturell, Sprechsprache ist ja kulturell bedingt.
Ja.
Also da haben sich dann irgendwelche Dörfer früher angefangen zu einigen, dass ein Wort ist.
Ja.
Und Musik ist aber darüber hinaus völlig kulturunabhängig. Also nicht völlig, aber man kann es verstehen. Also wenn ich jetzt ein Lied aus Thailand höre zum Beispiel.
Ja, oder aus Kuba.
Die Sprache oder aus Kuba nicht verstehe, die Sprache, dann verstehe ich die Musik, weil die auf einer anderen Ebene funktioniert, nicht wahr, Herr Eisenbart? Ja, deswegen sagt man ja, Musik ist ja auch eine Sprache.
Das haben Sie schön aus Ihrem Sprüchekalender auswendig gelernt, Frau Meisendraht. Finde ich sehr gut.
Und wenn ich jetzt, also die Naturkonstanten, wenn ich einen Ton quasi, also
ja,
es sind ja Obertöne, die mitschwingen, nicht wahr? Und das ist ja, wenn man jetzt ins Englische übersetzt, Obertöne, was kommt dann heraus?
Overtones.
Richtig. Und was das bedeutet bei uns, wenn man es zurück auf, übersetzt auf Deutsch?
Über den Ton hinaus. Deswegen ist die Sprache
Universell. Also man kann es halt auch mit Zwischentönen übersetzen. Ich wollte hinaus darauf, dass wenn ich sage, diese Aussage hat gewisse Overtones, dann sagt man, dass es bei uns da auch Zwischentöne gibt.
Aha.
Und da schließt sich der Kreis, Herr Eisenbart. Da schließt sich der Kreis. Overtones in der Musik definieren quasi, wie was klingt.
Ja.
Und wenn man es, die englische Version der Overtones bedeutet auch, was noch zwischen den Zeilen steht.
Ah, danke, Frau.
War das nicht gut? Oder
sehr gut.
Habe ich jetzt vielleicht etwas.
Nein, sehr gut.
Themaverfehlung gewesen.
Sehr gut.
Aber, naja.
Fantastisch.
Habe ich mir nur gerade gedacht so.
Haben Sie gut gedacht.
Während ich so gesungen habe.
Waren Sie schon mal in Kuba?
Nein, ich war bisher noch nicht so viel unterwegs, Herr Eisenbart. Das, nageln Sie mich doch, machen Sie doch nicht immer mein Selbstwertgefühl so runter, indem Sie von Ihren lustigen Reisen nach Kuba, nach Russland erzählen, nicht wahr? Wo waren Sie? Natürlich waren Sie schon in Bangladesch, waren Sie mal in Bangladesch?
Wir waren sogar in Russland damals.
Ja?
Der nächste Text war schon mal in Kuba. Zuleika Drea Ruiz hat einen Text geschrieben über das Kolibri-Nest, wo der Kolibri sich hinsetzt und in sein Nest ist. Bitteschön.
Los cuentos de Tatahoku. Aquel verano era uno como otro cualquiera, donde el calor insoportable no nos dejaba dormir. En aquellos tiempos, nuestro programa veraniego era reunirnos bajo el frondoso árbol de mamoncillo, allí donde cada año anidaba un colibrí. Era delicioso el olor de aquellas florecitas diminutas. Cada noche escuchábamos los cuentos de nuestro tata. Me parece estar viendo su figura imborrable, con aquella camisa blanca endurecida por el almidón, que le daba un aire noble en medio de aquel pobre panorama. Su espesa cabellera blanca parecía una burla a su negra piel. Sus ojos grisáceos llenaban de emociones todas aquellas historias que adornaba con sus ademanes. Sus dones de realeza hacían de mi tata la más hermosa figura de sus cuentos. Escucharlo era como hojear las páginas de un libro misterioso. Me encantaba oírlo decir de cuando llegó a Cuba y siempre se humedecían sus ojos al decir que había encontrado a su hermano casualmente. A veces era difícil descifrar su español torcido, pero una vez dentro de su propio mundo, también eras parte de él. Cada cosa era para mi tata el motivo de una historia. Decía, por ejemplo, que el caballo bajaba a las 12 del día a besar la tierra y que las piedras en las noches cobraban vida y que probablemente la piedra que maldecíamos al tropezar había llegado desde París como pasajero ciego en un barco. O que quizás era el amuleto de algún negro traído de África. Decía que el rocío eran las lágrimas del sol, que nunca pudo hacerle su confesión de amor a la luna y que las lucecitas de los cocuyos no siempre eran cocuyos, que a veces podían ser los primeros dientecitos de un duende que revoloteaba por el monte. Pero sus historias no siempre eran tan dulces. A veces pasábamos días con miedo a la oscuridad por los cuentos de mi tata. Fue una infancia llena de refranes y dicharachos, colmada de supersticiones y justificaciones que a veces hacían más pasajera las calamidades y más llevadera la vida en la pobreza. Las supersticiones de mi tata eran el mejor antídoto contra la queja. Han pasado ya casi 30 años después de aquel su último verano. Después de mucho tiempo encontré el valor para ir a verlo de nuevo. El cementerio estaba desolado. Los ángeles y las madonas se erguían entre las tumbas y panteones blancos, a veces bañado de granitos manchados por el tiempo. Una que otra palma manchaba de verde intenso el perfecto panorama blanco. Los pabellones antiguos se mezclaban con columnas y fronteras labradas cuidadosamente por algún olvidado artista. Toda aquella combinación de tiempos pasados insistía en el afán de seguir categorizando sin éxito nuestra existencia. Mirando un ángel sentí piedad de mí. Me di cuenta que la mortalidad puede irse en cualquier instante. Hoy visitaba yo a mi tata. Mañana, con suerte, quizás alguien me visitaría a mí. Y pensé en aquel día en que el viejo, al caerse una ciruela, me dijo, ¿lo ves? Nosotros no somos más que eso. Y esa ciruela llegó a su final, como el gato jíbaro que no tuvo suerte al cruzar la guardarraya. No somos mejores. Algunos cruzan con más suertes. Otros no. Otros no. Ese día no entendí lo que decía. Era una niña y a veces me faltaba el deseo de descifrar sus enigmas. Pero hoy me daba cuenta que muchos ya habían llegado a su final. Y eso no se detenía. Pero bueno, aún estoy aquí. Pensé mirando el ángel. Y sentí que me sonreía comprensivo. Puse despacio un mazo de florecillas de mamoncillo y recordé con nostalgia su último verano. Te echo de menos, tata, susurré. Besé las flores, cerré los ojos y disfruté de aquel aroma sin igual que olía a pura niñez. Desde ese día sentí ganas de resucitar sus historias. Desde ese día me siento tata. También yo hablo un idioma torcido que a veces merece una intención abstracta para entenderme. Al igual que él, me valgo de los ojos y las manos para completar mi lenguaje. Hoy también tengo historias que contar, que aunque no con tanta magia como mi tata, espero que algún día mi hijo pueda recordar. Abrígate bien. La mañana de abril olía a lluvia cercana. No hacía tanto calor como de costumbre en esa época. Se escuchaba el ruido de la carreta en el callejón y a lo lejos, uno que otro pregón. El hombre con camisa blanca caminaba de un lado a otro, sin encontrar un sitio que le acomodara. Frotaba sus manos una y otra vez. De vez en cuando deslizaba sus dedos por su blanca y cupiosa cabellera. ¿Ya tienes todo listo, hija? Dime, ¿llevas el pasaporte y el pasaje? ¿No quieres comer un poquito más antes de irte? ¿Quieres que te haga un café o un tilo? No, gracias, viejo, estoy bien, contestó la muchacha, pasándose la mano suavemente por la barriga. No te preocupes, ya lo tengo todo. El hombre esquivaba la mirada a la muchacha, que ponía un par de cosas en una maleta. Todavía tenemos mucho tiempo. El carro llegará dentro de una hora. La muchacha siguió acomodando todo en la maleta sin prisa. El padre contemplaba a su hija. Bueno, hija, dijo finalmente interrumpiendo el silencio. Yo me pregunto, ¿qué hice mal? Te di todo lo que pude. Quizás no fue suficiente, pero creí que dándote educación ya podrías alcanzar todo lo que yo no tuve. Sostuvo el índice y el pulgar en los lagrimales, oprimiendo la nariz para evitar que el sollozo revelara su llanto. No digas eso, viejo. Has sido el mejor padre del mundo. Me diste todo y más de lo que necesitaba. Esta siempre va a ser mi casa. Además, solo miré un par de meses y regresaré. La muchacha quitó la mano del rostro con ternura. Mírame, viejo, mírame. ¿Alguna vez te he fallado? Eres mi amigo, viejo. Me has dado la mejor vida del mundo. Yo simplemente quiero ver otras cosas. Claro, hija, lo sé, dijo el hombre apretando a la muchacha contra su pecho. Los ojos brillosos de la muchacha se clavaron en los cansados y enrojecidos ojos del hombre. Más rápido de lo que crees, estaré aquí. Y tendré un montón de historias que contarte. Estoy loca por saber si es cierto todo lo que cuentan, exclamó emocionada. Puso sus delgadas manos en la mejilla y le besó los labios. Te quiero mucho, viejo. Ahora me toca a mí devolverles un poquito. Por favor, déjame hacerlo a mi manera. Bajó la mirada para ocultar las lágrimas que ya no podía contener. Está bien, mijita, está bien. Pero tienes que llamarnos a menudo. Y no olvides abrigarte bien. Dicen que vivir allí es lo mismo que vivir en el congelador. Ambos estallaron en una carcajada.
Übersetzung, Frau Meisendrath.
Übersetzung, ja, das ist unser Thema.
Das ist unser, ja,
immer
richtig.
Noch, immer noch, ja.
Immer
ja.
Noch.
Und Sie haben ja in der Sendung, wir sind ja jetzt gerade noch in der Nachspielzeit, nicht wahr?
Ja, dritte Halbzeit, sagen wir immer.
Dritte Halbzeit.
Beim Club.
Sie haben ja schon angeteasert,
nicht wahr? Wenn wir den Fürtern auf die Schnauze geben. Das ist dritte Halbzeit, Frau Meisendraht.
Den Fürtern auf die Schnauze geben.
Da genau. gehen wir dann ins Vereinsheim und richtig. Dann wird aber mal aufgemischt. Und
da können Sie den Fürtern auf die Schnauze geben. Ich finde das ganz toll, was Sie hier wieder für ein Menschenbild an den Tag legen.
Geht das wieder los.
Schön mit Aggressivität schön. Im Fußball. Ja, das macht Spaß. Da haben wir alle Freude
können
dran.
Können die mal sehen, was
wenn Sie erzählen,
eine Hake ist.
Wie sie arme Menschen verprügeln. Das ist ganz toll und gehört hier definitiv hin zum Thema Übersetzung. Vielen Dank.
Tut mir leid.
So, weg vom Fußball. Sie haben vorhin, also das, was ist das Zweitwichtigste im Leben eines Deutschen?
Grillfleisch.
Richtig, und dann?
Dann gleich Sex.
Richtig, und dazu gehört ja schließlich auch die Bibel.
Ja, richtig.
Zu diesem Themenkomplex. Und Sie haben vorhin ja schon geteasert, es gibt die holige Bimbel, oder wie hieß die?
Die holige Bimbel.
Holige Bimbel.
Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt,
wie Bibelübersetzungen, Sie haben vorhin...
Wie heißt er denn?
Shahak Shapira.
Shahak Shapira, er hat die übersetzt.
Sehen Sie, jetzt habe ich mal was gewusst.
Toll, Frau Meisendraht. Das weiß ich sowieso, dass Sie immer sich gut auskennen. Sie haben immer eine Expertise sich
so, jedenfalls, also das ist eine Möglichkeit. So Bibelübersetzungen ist ja ein großes Thema,
ja, kann man sagen. Ja, groß, sehr groß.
Also diese ganzen Texte, die Sie
da finden. Das Buch der Bücher, sagt man auch.
Ja, weil so viele Leute mit quasi hereingesalzen haben in diese Suppe, in diese sprachliche.
Ja.
Ich war also da, haben wir Einflüsse, das ist zuerst, entsteht ja aus...
Genitivum Hebraicum übrigens.
Erklären Sie mir das mal bitte.
Der hebräische Genitiv.
Ja.
Es gibt ja verschiedene Genitiva,
ja.
Zum Beispiel, dass man sagt, das Geld des Radiomoderators.
Ja.
Dann ist es ein possessiver Genitiv.
Ja.
Weil das ihm gehört.
Soweit habe ich das auch in der Schule damals gelernt, ja.
Und das ist jetzt, wenn man sagt, das Buch der Bücher, dann heißt das nicht, wenn ein possessiver Genitiv das wäre, dann würde man sagen, das Buch gehört dem Buch. Das ist ja Quatsch.
Ah.
Also es ist ein hebräischer Genitiv. Das gibt es ganz oft.
So der Mann, König der Könige.
Der Mann der Männer, der Fisch der Fische.
Ja, verstehe. Okay, das ist hebräisch. Ist es im Hebräischen so, dass man das so sagt?
Das habe ich gerade gesagt, Frau Meisen. Haben Sie gut aufgepasst.
Können Sie König der Könige auf Hebräisch sagen?
Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir haben ja unsere Zeit. Aber ich habe was anderes dabei.
Okay.
Und zwar Münchner Neue Testament.
Ach so, das Münchner. Okay, es ist ein Schickimicki-Testament mit so einem kleinen Hund dabei vielleicht.
Ja, für bessere Leute.
Ja, okay.
Da ist,
mit Pool und Hund.
Genau, da ist nämlich ins Deutsche übersetzt die älteste Fassung des Neuen Testaments, die wir haben, nämlich ist die auf Griechisch.
Mhm.
Das Koine Griechisch.
Deswegen mussten Sie auch Griechisch lernen, als Sie Theologie studiert haben, Herr Eisen.
Genau, richtig.
Altgriechisch so ist es dann
das
Altgriechisch?
Ist Koine Griechisch, ist so. Altgriechisch, ist aber quasi nur ein begrenzter Teil. Das ist quasi mit dem ganzen...
Hat aber mit dem heutigen in Griechenland gesprochenen Griechisch nicht mehr allzu viel zu tun.
Nein, das ist wie wenn Sie mit jemandem auf Mittelhochdeutsch reden oder auf Althochdeutsch.
Ja, versteht man nicht.
Das versteht man nicht. Das ist auch viel älter noch als Althochdeutsch. Das ist fast schon über 1000 Jahre alt. Oder mehr noch, vielleicht mehr. Auf jeden Fall werde ich jetzt was vorlesen. Haben Sie eine Lieblingsstelle im Neuen Testament?
Ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn.
Ja, das ist jetzt die Tempelreinigung. Das habe ich doch gleich gewusst. Da haben Sie mich jetzt aufs Glatteis führen wollen, aber natürlich weiß ich, dass die Tempelreinigung Ihr Lieblings...
Aber woher wissen Sie das, Herr Eisenbart?
Ich kenne Sie besser, als Sie denken, wie ich meine Westentasche kenne.
Okay, also Sie haben jetzt die Tempelreinigung vorbereitet.
Ja, tut mir leid.
Aus der neuen... Und was ist jetzt, also ganz kurz, um das vorbereiten zu sagen, was macht das jetzt aus? Was ist passiert mit diesem Text?
Also dieser Text, der behält quasi die Syntax bei...
Des Griechischen.
Der griechischen Sprache, des Altgriechischen.
Okay, das ist also quasi einfach Wort für Wort abgeschrieben.
Richtig. Und es ist auch mit verschiedenen Bedeutungsebenen noch versehen. Also fast jede Vokabel hat drei oder vier die noch dabei stehen, in klein.
Ich verstehe.
Dass man, wenn man der griechischen Sprache nicht mächtig ist, dass man es trotzdem im Original lesen kann.
Alles klar.
Also das Original gibt es quasi nicht, aber das kommt am nächsten hin.
Außer der Übersetzer des Originaltextes, der nicht mehr vorhanden ist. Also der Originaltext ist nicht vorhanden, der Übersetzer wahrscheinlich auch nicht mehr.
Auch nicht
aber,
mehr.
Aber wenn der geschlampt hat, dann haben wir ganz schön
Richtig.
Haben wir jetzt ein Problem dann.
Haben wir ein Problem, wir können ihn nicht mehr anrufen.
Und ja, okay, aber dann erzählen Sie...
Also worum geht es in der Tempelreinigung? Erklären Sie mal kurz.
Also Jesus wird quasi, kommt...
Richtig.
...in die Stadt.
Ja.
Und er sieht, dass gefeilscht wird.
Ja.
Ich war am Tempel.
Ja.
Und beschließt, dass das keine gute Idee ist.
Ja.
Und am Ende macht er alles kaputt.
Ja.
Und dann wird er noch gefragt, warum er das gemacht hat. Und statt irgendwie zu erklären, warum er es gemacht hat.
Ja, ist er noch frech.
Er ist quasi der Punk. Der Punk der Punks ist er quasi.
Richtig. Übrigens ist die, immer wenn Jesus spricht, das gehört zu einer anderen Quelle.
Ach so.
Das war, das ist die Quelle Q. Aber dazu später mehr. Vielleicht in der Sendung.
Ein geheimer Informant vielleicht im Staat.
Kann sein. Ja.
Ja, okay.
Also wenn Sie Nachfahren sind des Evangelist Johannes, dann bitte jetzt nicht anzeigen oder so. Props gehen raus an diesen Evangelist, denn er hat diese Tempelreinigung beschrieben. Und das klingt ungefähr so. Danach hinabstieg er nach Kapharnaum. Er und seine Mutter und Brüder und seine Schüler, dort blieben sie nicht viele Tage. Also man merkt schon, es ist schon ein bisschen anders gestellt. Und nahe war das Passja der Judäer. Und hinauf stieg Jesus nach Hierosolima. Und er fand im Heiligtum die Rinder und Schafe und Tauben verkaufenden und die Wechsler dasitzend und machte eine Peitsche aus Stricken, alle warf er hinaus aus dem Heiligtum, sowohl die Schafe als auch die Rinder. Und von den Geldwechslern goss er aus das Münzgeld, und die Tische warf er um, und zu denen die Tauben verkaufenden sprach er, hinweg dieses von hier macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Handelshaus. Es erinnerten sich seine Schüler, dass geschrieben ist, der Eifer um dein Haus wird mich auffressen. Es antworteten nun die Judäer und sprachen zu ihm, welches Zeichen zeigst du uns, dass du dieses tust? Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen, löst diesen Tempel auf, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Es sprachen nun die Judäer, 46 Jahre wurde gebaut, dieser Tempel, und du wirst in 3 Tagen ihn aufrichten? Jener aber redete über den Tempel seines Leibes.
Mhm.
Das ist jetzt diese Tempelreinigung. Mhm. In der Fassung, in der Übersetzung, in der wortgetreuen Übersetzung des Münchner Neuen Testaments, Frau Meisendorf.
Ja, ist schön.
Was macht der Text mit Ihnen?
Ja, ich hätte jetzt eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Also rein literarisch gesehen, wenn man schon sagt, es ist das Buch der Bücher und so weiter.
Das Buch der Bücher.
Dann muss ich sagen, hätte man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Liebe hineinfließen lassen können.
Ja, das ist die Bibel, Frau Meisendraht. Vergessen Sie das nicht.
Ja, Bibel hin, Bibel her. Lirum larum, was soll ich dazu sagen?
Sagen Sie doch mal was.
Ich finde das mit der Peitsche, sagen Sie noch mal, was macht er mit der, aus was ist die Peitsche aus?
Aus Stricken.
Aus Stricken. Ich stelle mir immer gern vor, wie ein Jesus, nicht wahr, so wie wir ihn kennen, in Gewand.
Ja, ein weißer,
Bart,
ein weißer Mann.
Weißer.
Ja. Alter weißer Mann.
Alter weißer Mann.
Ja.
Mit einer Peitsche aus Stricken.
Ja.
Dasteht und arme Menschen verdrischt.
Ja, aber alle
da
gleich.
Da habe ich schon, wie?
Aber alle sind gleich.
Alle sind gleich, alle werden gleich verdroschen.
Hier
da muss ich sagen, da stehe ich dann schon mit einem großen Fragezeichen vor dieser Geschichte.
Ja, aber schauen Sie mal, es wäre doch gemein, wenn er mit den Leuten unterschiedlich umspringen würde. Hier steht ja alle Waffe hinaus aus dem Heiligtum, sowohl die Schafe als auch die
Rinder. Die können ja erst recht nichts dafür, die Schafe.
Ja, aber die Rinder werden auch rausgeschmissen, Frau Meisenbrat. Ja, aber die können auch nichts dafür.
Und überhaupt mit den Tauben muss ich jetzt aber auch mal was sagen. Frau Meisenbrat. Also diese Tauben hierzulande, nicht wahr?
Ja.
Jetzt haben wir Corona gehabt, jetzt haben die nicht mehr essen können, das habe ich letztes Mal erzählt.
Hören Sie
jetzt
auf.
Werden die langsam aber nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Die haben mir den ganzen Balkon vollgeschissen, bloß weil ich ihnen mal drei Körner hingeworfen habe. Da kann ich dann schon verstehen, wieso das mit der Peitsche ist, nicht jetzt wahr? Da würde ich auch gerne mal eine Peitsche nehmen und diese Viecher einfach mal vom Balkon fegen,
denken
nicht wahr?
Sie an Ihren
nicht wahr? Und dann sag ich ja, drei Tage, das um den Leib wieder aufzurichten, den Tempel. Ja, der Körper ist mein Tempel, mein Tempel ist mein Körper. Da ist, also das ist ein Frau esoterischer Meisenbrat. Quatsch von vorne bis hinten hier.
Jetzt hören Sie
auf. Ich bin
auf.
Echt bin enttäuscht von den Tauben.
Ich bin enttäuscht
von den Tauben.
Ja.
Herr Eisenbarter, also jetzt, okay, jetzt haben wir über die Bibelübersetzung gesprochen.
Ja.
Also ja, toll, super.
Ja.
Ganz toll. Danke, Herr Eisenbart. Jetzt muss ich mich erst wieder beruhigen.
Professor. Es war Eisenbart und Meisendraht.
Das war Eisenbart und Meisendraht.
Eine Lach- und
Sachgeschichte. Love and
Lach- und Sachgeschichten mit
Story.
Herr Eisenbart und Frau Meisendraht.
Mr. Eisenbart.
Schalten Sie and nächstes Mal wieder
Mrs.
ein. Nächsten
Eisenbart.
Sonntag.
Next time on Sunday. Um 11:30.
Jeden vierten.
Every fourth.
Sun.
Yes. Thanks.